Und du hast dir wirklich die letzte Folge angehört?
Ja. Also ich habe mir eigentlich alles angehört, wo ich jetzt nicht teilnehmen konnte.
Ach krass.
Also die Religionsfolge habe ich mir, glaube ich, sogar komplett angehört.
Okay.
Und bei der letzten habe ich zumindest... Also das mit Rosetta habe ich nicht mehr mitbekommen.
Mhm.
Und den Musikteil halt nicht. Aber ansonsten habe ich mir auch alles angehört. War übrigens eine sehr coole Folge, fand ich ja.
Ja.
Und ich habe es auch nicht so bloß zum Berieseln so wahrgenommen, sondern saß dann echt da so, oh Gott, da würdest du auch so gern was zu sagen. Übrigens, exponentieller Wachstum als Gegenstück zu
linearen, ja.
Kam nicht. Ja, habt ihr immer nach diesem Wort gesucht?
Ja, das kann gut sein, das passiert öfter mal.
Ich hab schon zwischendurch gedacht,
hast du ins Mikrofon geschrien?
Wenn es live wäre, ich hätte sofort angerufen und gesagt, ihr sucht das Wort exponentiell.
Wie oft ich das habe, einfach, dass ich einen Podcast höre und dann genervt bin, weil dann, und das ist so witzig, weil da sitze ich in einem Podcast, höre ich einen Podcast an, der geht 2 Stunden, das sind 2 kluge Menschen, die reden über Dinge und bringen mir so viel für umsonst bei in diesen 2 Stunden, ja. Und ich denke mir dann so, oh Mann, der Film hieß aber wie Superman, ihr Blödmänner, sowas. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, heute mit Paul.
Hallöchen.
Und schon wieder nur mit mir, Johannes.
Naja, schon wieder.
Ja, wir zwei haben das tatsächlich schon einmal nur zu zweit gemacht, Paul.
Ist aber auch schon wieder eine Weile her, oder?
Das war auch ganz gut.
Also, fand ich auch. Und noch würde ich sagen, es ist eine Ausnahme. Also, oder der Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand.
Warum will immer keiner podcasten, wenn du kommst, Paul?
Das liegt an mir.
Naja, also offensichtlich habe ich in den letzten Wochen mit anderen Leuten gepodcastet, da waren immer 3 Leute da.
Ja, stimmt, und das war auch richtig gut, das waren richtig gute Folgen, das möchte ich hier auch nochmal loswerden übrigens.
Das sagst du doch bloß einfach so.
Nee, fand ich wirklich, es waren schöne Folgen und ich habe natürlich auch zu Hause gesessen und stundenlang darüber philosophiert, ob es an mir liegt, dass die Folgen ohne mich besser sind.
Wobei, ich fand ja tatsächlich unsere Solo-Show eigentlich ganz gut
damals. Die war ganz okay, ne?
Fand ich auch. Weißt du noch, über was wir geredet haben?
Ich glaube, wir hatten ziemlich viel am Start. Ich kann mich noch an diese Dinosaurier-Sache erinnern.
Dinosaurier?
War das nicht da mit dem...
Also würde ich das noch wissen. Ich weiß nicht, was wir letzte Woche aufgenommen
haben. Frag mich doch nicht, ganz ehrlich. Nee, ich habe es ja diesmal wieder geschafft, unseren Freundeskreis dahingehend so weit zu beeinflussen, dass ich wieder alleine hier sein darf. Und dann musst du das jetzt mit mir durchziehen hier.
Ja, das mache ich doch immer gern. Und du warst irgendwie voll busy.
Ich war voll busy, ja. Also man merkt es ja vielleicht nicht so, aber ich bin auch ein bisschen erwachsen und habe teilweise Pflichten zu erfüllen in meinem Leben.
Und ich muss die Kinder zur Schule bringen, oder was?
Nee, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich muss noch nicht mal Geld verdienen. Oh Gott. Und ich bin ja ein mittelmäßig bis vielleicht sogar guter Biologiestudent. An der Humboldt-Universität von und zu Berlin.
Ja.
Und habe jetzt tatsächlich meinen Master begonnen, obwohl ich noch nicht mal meine Bachelorarbeit fertig habe.
So ein Überflieger bist du also. Klasse übersprungen.
Nee, das ist eigentlich im Prinzip eher ein Zeichen von Faulheit und nicht aus dem Arsch kommen und so. Aber demzufolge hatte ich jetzt in letzter Zeit mega viel zu tun und war deswegen nicht immer zur Verfügung.
Wieso macht man eigentlich einen Master? Also du studierst ja was Echtes.
Ja.
Und dann auch so an so einer echten Universität.
Ja.
Und dann machen das schon viele, oder?
Ja, also ganz ehrlich, das ist eine gute Frage. Ich weiß das gar nicht so. Sowieso gilt halt so diese Urban Legend, dass die meisten Biologen Taxifahrer werden.
Mhm.
Und wenn du dich so...
Hast du einen Führerschein?
Ich bin, ja.
Echt? Aber,
ja. Hey, hallo?
Ich bin noch nie Autofahren sehen.
Du unterschätzt mich völlig. Ich merke, du bist noch nie Autofahren. Wie auch in Berlin so. Ja, wenn du das nächste Mal umziehst, dann fahre ich deine Karre, wenn du möchtest.
Boah, geil.
Nee, die Sache ist, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile in so einer Arbeitsgruppe. Zwar, also ich war auch schon da angestellt eine Zeit lang, aber hauptsächlich, weil ich da meine Bachelorarbeit schreibe.
Ja.
Und dann hast du halt nach und nach ein besseres Verhältnis zu zumindest deinem Professor und vielleicht auch zu anderen und so und kriegst so ein bisschen mit, was abgeht. Und anscheinend ist es wirklich definitiv nicht leicht, mit einem fertigen Biologiestudium sofort irgendwo Millionen zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist heutzutage in keinem Studium mehr. Also es, ja, wenn so der O-Ton ist schon, dass die Studiengänge überlaufen sind.
Ja.
Und ist auch bei uns ganz genauso. Also wir nehmen viel mehr Studenten auf, als die Uni eigentlich tragen kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Und darunter leidet natürlich auch an manchen Ecken so der Studienverlauf und die Qualität vielleicht sogar auch.
Ja, das ist also diese alte Diskussion.
Es ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt laut sagen darf, aber ich denke halt, so ist es leider mal. Und so wird, das wird ja auch jeder bestätigen. Die Mediziner meckern ganz genauso wie die Sprachwissenschaftler, denke ich.
Ja, ich glaube, das ist, dieses Gespräch hatte ich schon sehr häufig mit angehenden Studenten, mit fertigen Studenten, mit Studenten, die vor langer Zeit mal studiert haben. Dass so, also A, irgendwie das Studium ist nicht mehr das, wie es früher mal war, mhm. Okay. Und einer der Gründe ist halt, dass viel mehr Leute studieren und dass nach wie vor, also dadurch, dass es viel mehr Leute studieren, ist so ein bisschen dieses, ganz assi gesagt, ich nehme das Studium als, ich erkenne mich selbst und erlebe mich und baue mein intellektuelles Selbst irgendwie auf, so ein bisschen dahingerafft worden. Und die meisten Leute studieren halt, weil man studieren sollte, weil dann ist es irgendwie, dann wird man nicht Hartz-IV-Empfänger und sehen das so als Lösung. Und es wird auch von vielen Leuten, zum Beispiel Bayern ist ja so irgendwie das Land mit den meisten Studienanfängern, also mit den meisten Abiturienten und den meisten Studienanfängern. Und die prünfen sich damit. Die finden das auch ziemlich cool.
Ja.
Und
ich habe gerade echt überlegt, was du sagen wolltest.
Kurz ein Wort verloren.
Ja, ja, okay.
Und dann wieder so, ja, ich finde es gut. Wie heißt denn das, wenn man sich selbst damit...
Brüsten.
Brüsten, die brüsten sich damit.
Brüste.
Ja, und schön. Und die brüsten sich damit. Und ja, das Ergebnis ist halt, dass du halt viele Leute hast, die studieren, nicht das Studieren willen, sondern damit sie halt irgendwann ein Studium und nutzen und das, also... Studieren auch so, wie wenn sie Abi machen würden.
Also so. Naja, im Prinzip eigentlich doch studieren um des Studierenwillens und nicht um der speziellen Ausbildung vielleicht wegen.
Ja, yeah, genau, das ist vielleicht der richtige.
Da habe ich auch manchmal so den Eindruck, dass es eben, und das ist vielleicht auch so das Problem daran, dass eben jeder überall durchs Internet und so von allem mitbekommen kann.
Ja.
Und eben dann auch jeder Jugendliche die Vorstellung unterbreitet bekommt, er kann alles machen, so weißt du? Und deswegen dementsprechend auch viele Leute sagen, okay, sie ziehen von mir aus ihrem kleinen 300-Einwohner-Dorf in die nächstgrößere Stadt und schreiben sich an der Uni ein. Was ja auch prinzipiell, mein Gott, völlig in Ordnung ist,
oder
eigentlich sogar gut. Aber dann habe ich das Gefühl, kommt halt das Bildungssystem nicht hinterher, um eben auch dafür zu sorgen, dass die eben auch wirklich alle studieren können und dann nicht 5 Jahre später mit einem eher minderwertigen Ausbildung dastehen, weil es halt hier und da an Geldern gefehlt hat und die gar nicht alle das machen konnten, was sie eigentlich machen wollten.
Ja, so, beziehungsweise noch anders. Ich glaube, dass eben ein Studium als, wie ich vorhin schon gesagt habe, so als Erfindung des intellektuellen Selbst und des Geistes, der Ausbildung des Geistes und so, dann einfach nicht skaliert, du das quasi so ein bisschen in dieses Ausbildungsding schieben musst und dann aber jetzt so der Anspruch häufig ist, naja, du hast so viele Studierende, aber die kommen von der Uni und können alle nichts so ein bisschen und das dann quasi wieder, also man setzt es gleich mit dem Studium aus den 60ern vielleicht oder aus den 70ern und dabei ist es das gar nicht. Ja. Und ich habe immer mehr Respekt vor Leuten, die ganz bewusst sagen, nö, ich fange jetzt an und mache eine Ausbildung zum Steinmetz oder so, weil ich da noch Bock habe.
Ja, weil das auch schon wieder, das ist was so in unseren, ich sag jetzt mal in unseren Kreisen, in unserer Generation schon wieder eher der kleinere Anteil ist. Also du hast halt mehr Leute, vielleicht ist es auch so ein Berlin-Ding, ganz ehrlich, davon mal ganz abgesehen, ne, dass wir hier den Eindruck haben, als würden mehr Leute sagen, sie studieren, als sie machen eine Ausbildung da und dazu. Vielleicht.
Ja, das stimmt, wobei ich ja Berlin hier als Studentenstadt gesehen habe.
ja, Berlin hat vielleicht auch zu viele andere Sachen, ja, um zu sagen, das ist eine Studentenstadt.
Ich meine, unter allen Studenten.
Nicht Münster oder Heidelberg oder so.
Ja, vor allem, weil du so viel, ich habe auch jetzt neulich jemanden kennengelernt, die hat studiert in, ich glaube in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg.
Die haben eine Uni?
Ich glaube schon, vielleicht irre ich mich auch gerade, aber es war so wirklich so 1,5 Stunden weg von Berlin.
Ja.
Und sie haben gesagt, so, alle, die da studiert haben, die haben in Berlin gelebt. Das heißt, sie sind alle jeden Tag 1,5 Stunden dahin gefahren und haben da ihr Kram gemacht und sind wieder nach Hause gefahren.
Da kommt
gar kein Studentenleben auf.
Mit eigentlich. Frankfurt ganz genauso.
Ja.
Also das ist halt
Frankfurt eine Stunde.
Ja, natürlich Frankfurt oder. Es ist halt eine Stunde Zugfahrt und dann hast du, wenn du Frankfurt eben kennst, hast du auch halt keinen Bock da zu leben, nebenbei dann. Ne? Und dann ist es halt, ist glaube ich sogar eine recht coole Uni eigentlich. Ich glaube, dass die gar nicht so verkehrt ist. Aber trotzdem ist es halt leicht dann zu sagen, okay, ich setze mich abends in Zug, bin zu Hause und kann hier mein Halligalli-Leben führen, so, weißt du?
Hast du denn irgendwelche neuen Erkenntnisse jetzt aus deinem intensiven Studium der letzten Wochen rausgezogen, die du mir jetzt mal so
definitiv
aufs Brot schmieren kannst?
Also wenn es halt zwischendurch so Phasen gab, wo ich dachte, boah, warum machst du den Scheiß eigentlich noch und es geht alles viel zu langsam und so, dann hat sich das jetzt komplett ins Gegenteil verkehrt. Ich bin wieder super motiviert, habe wieder super Spaß daran und so und habe auch jede Menge krassen Scheiß gelernt. Im Master bei uns an der HU ist es so, dass wir so ein Fachkurssystem haben. Und ein Fachkurs setzt sich halt zusammen aus einer Vorlesung, einem Seminar und einem Praktikum. Und das, also Vorlesungen und Seminare sind halt meist am Montag und dann das ganze Semester lang, aber die Praktika sind dann immer nur für 2 Wochen.
Ja.
Und ich hatte jetzt 2 direkt hintereinander und da war eben eine Menge Stuff bei, den es zu lernen gab.
Den es zu lernen galt.
Galt. Schön. Und eben auch viel Neues, was ich gehört habe. Ich habe ein Praktikum in der Pflanzenphysiologie abgelegt. Das ist quasi die Botanik in cool.
Das sind die Pflanzen kneten.
Ja, quasi, genau. Also die, wenn du in der Botanik hast, halt so die Lehre von wie wächst eine Pflanze und was gibt es für Pflanzen. Okay. Und in der Pflanzenphysiologie hast du eben, wie funktioniert der ganze Kram.
Okay.
Und dann hatte ich ein Praktikum in der Tierphysiologie, was ich dann jetzt nicht mehr erklären muss, weil es das Gleiche ist mit Tieren.
Verstehe.
Nee, und der Pflanzenphysiologie-Kurs hat mich ganz schön geflasht. Wir haben eine genmanipulierte Pflanze gehabt.
Mhm.
Also eigentlich der meiste Kram wird mit Tabakpflanzen gemacht, weil Tabakpflanzen eine richtig kurze Reproduktionsphase haben.
Ah, okay.
Das heißt, du kannst, weiß ich nicht, innerhalb von 8 Wochen, 3 Monaten oder so, kannst du eine fertige Tabakpflanze haben und da Sachen dran beobachten. Mhm. Und das ist ja immer das Nonplusultra. Du veränderst irgendwas, um es dann im Nachhinein zu beobachten und zu analysieren. Und das haben wir eben auch gemacht. Wir hatten halt 3 Pflanzenlinien, den Wildtyp und 2 Mutanten.
Mhm.
Und in den Mutationen ging es darum, dass ein wichtiges Enzym, was zur Synthese vom Chlorophyll benötigt wird, eben entweder ausgeschaltet oder zur Überproduktion angeregt wird.
Das ist Chlorophyll wieder. Ist das grüne Zeug?
Genau. Chlorophyll ist das grüne Zeug in den Pflanzen und dient der Photosynthese.
Ah, okay.
Das heißt, ohne Chlorophyll würde die Pflanze keine Photosynthese betreiben können und die Photosynthese ist in Pflanzen das, was eben die Energie liefert für das alle
heißt,
möglichen Prozesse.
Das heißt, ihr hattet Pflanzen, wo keine Photosynthese passiert ist?
Nee. Quasi.
Ah, okay. Freaky.
Also man kann es nicht, wenn man es komplett ausschalten würde, würde halt die Pflanze nicht mehr funktionieren.
Okay, runtergeschraubt.
Genau. Das Ganze nennt sich Knockdown.
Mhm.
Ein Gen-Knockdown. Das heißt, man hat durch ein Verfahren, ich weiß gar nicht genau, welches Verfahren wir hatten, es gibt mehrere, kann ich auch gleich nochmal erklären, hat man dafür gesorgt, dass ein bestimmter Genabschnitt, also ein Gen, nicht mehr exprimiert wird. Expression, Genexpression ist quasi der Übergang von einer DNA zum Protein, wenn du so willst.
Ah, okay, die Übersetzung von der Information im Gen zu, also Gene sind ja im Endeffekt Informationsstränge, ganz assi gesagt.
Genau. Ja, fange ich damit am besten einfach mal an. Also die DNA ist ja im Prinzip ein Strang aus verschiedenen Molekülen, das ist immer gleich aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass am einen Ende des DNA-Moleküls, sage ich mal, eine Base sitzt, eine bestimmte Base. Davon gibt's nur 4.
Ja, A, C, I, D, kann das sein? Nee, was ist es?
A, C, T, G.
A-C-T-G.
Adenin.
Cyanidin, Thyanin und Guanin. Nicht so wichtig, weiter?
Nee, ist schon wichtig. Und das ist auch. Also Guanin, Cytosin, Tyrosin, Thymin, Shit. Und Adenin.
Okay.
Das ist schon peinlich, dass ich das nicht weiß, weil ziemlich. Das sollte als Biologiestudent schon echt klar sein. Und Fakt ist jedenfalls, dass diese vier Basen,
ja.
Da sitzt halt immer eine von an dem DNA-Molekül quasi. Und die DNA-Moleküle mit der Base bilden dann eben eine Kette.
Okay.
Und diese Kette liegt eben doppelt vor. Und die Basen an der Basenseite des Moleküls, die binden halt miteinander. Da gibt es auch immer komplementäre Basen. Das heißt, immer nur zwei bestimmte Basen passen zusammen.
Okay, also von diesen ACGTs
genau.
gibt es quasi immer nur in Kombination und dann immer nur zwei Stück. In der
genau.
Also gibt es da gar nicht so viel
richtig.
Varianten.
Genau, und nämlich die einzige, oder die, was heißt die einzige, aber die große Information, die in der DNA steckt, ist die Reihenfolge, wie die Basen hintereinander an diesem Strang auftauchen.
Mhm.
So. Und dann, die DNA liegt halt im Zellkern vor und dann hast du eben die Proteinbiosynthese.
Mhm.
Und die Proteinbiosynthese ist im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, die Synthese der Proteine mhm. aus diesem DNA-Strang.
Also, okay, das heißt, wenn ich das mal versuche, du hast diesen DNA-Strang und dann kommt da so komisches Zeug dran mhm. und daraus werden dann, je nachdem, wie das halt gestrickt ist, verschiedene Proteine. Und genau. die Proteine machen dann halt dementsprechend, was sie halt so machen.
Ja, genau, das ist nämlich. Also du hast... die DNA wird halt aufgetrennt, dann
ja.
wird eine Kopie der DNA erstellt, damit die DNA nicht verloren geht.
Ja.
Und mit dieser die Kopie wird dann in der Zelle woanders hin transportiert, an die Ribosom. Und am Ribosom setzen dann ganz viele andere Proteine und Enzyme an diese Kopie mhm. an die RNA
mhm.
und übersetzen immer drei Basen, ein mhm. Triplet, ein Basentriplet, kodiert eine Aminosäure.
Okay.
Das heißt, Enzyme und Proteine laufen an diesem Strang lang, lesen immer die Basentriplets ab
ja.
und synthetisieren einen Strang aus Aminosäuren. Also setzen eine Aminosäure an die andere, je nachdem, was für ein Triplet als nächstes kommt.
Okay.
Und diese Aminosäurekette,
ja.
das ist dann halt eine lange Kette von Aminosäuren, die liegt dann vor in der Zelle und mhm. die durchläuft dann nochmal einen Prozess von verschiedenen Faltungen und Bindungen untereinander und so. Und wenn das fertig ist, dann ist das Protein.
Mhm. Okay.
Proteinbiosynthese.
Okay.
Das ist eigentlich so eins, würde ich sagen, der Grundprozesse des Lebens.
Mhm.
Und findet halt auch in jeder Zelle und immer und überall statt und so. Und das kannst du eben aber schon beeinflussen durch verschiedene Prozesse. Du kannst eben dafür sorgen, dass entweder ein bestimmter Abschnitt der DNA nicht mehr oder nur noch wenig biosynthetisiert wird.
Okay.
Also
die Information geht verloren im Endeffekt.
Genau.
Ja.
Oder du kannst dafür sorgen, dass eben das ganz viel übersetzt wird.
Okay.
In Proteine. Und genau das haben wir gemacht. Wir hatten eine Knockdown-Mutante, das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass eben ein bestimmter DNA-Abschnitt ruhig gestellt wird, wenn du mhm. so sagst, also dass er nicht mehr übersetzt wird. Und wir haben eine Mutante, wo der überexprimiert wird. Das heißt, da wird ganz viel von dem Enzym,
okay.
was uns interessiert hat, hergestellt.
Quasi. Und jetzt hast du gesagt, du hast jetzt so ein Gen, so ein echtes von so einer Pflanze oder von irgendjemandem und dann kannst du da gewisse Teile abstellen oder sie überproduzieren lassen.
Genau.
Kannst du auch was hinkleben?
Ja.
Also kannst quasi auch sagen, das sind nochmal neue Informationen.
Genau.
Aber
du kannst DNA dazufügen. Genau.
Okay, okay.
Insertion nennt man das.
Creepy. Inception.
Und das funktioniert zum einen über Bakterien, also du kannst halt sagen, dich interessiert ein bestimmter DNA-Abschnitt, dann kannst du den synthetisieren, das mhm. ist inzwischen tatsächlich möglich, du kannst DNA synthetisieren, auch beliebig und beliebig viel.
Mhm.
Kannst es in einem Bakterium heranzüchten, dass halt jede Bakterienzelle dieses Insertionsstück, was dich interessiert, trägt
mhm.
und dann infizierst du die Pflanze mit dem Bakterium.
Mhm.
Und das Bakterium sorgt dann dafür, dass der DNA-Abschnitt, der dich interessiert, in das Pflanzengenom eingesetzt wird.
Okay.
Das ist auch mit so das Grundverfahren, was gemacht wird. Und
okay.
dann gibt es noch RNA-Interferenz.
Mhm.
Da erzeugst du einen künstlichen RNA-Strang.
Ja.
RNA ist halt die Kopie der DNA, was
ja.
vorhin man schon meinte. Setzt den in die Pflanze.
Ja.
Und der überschneidet sich, also führt zu Interferenzen mit der natürlich vorkommenden RNA.
Ja.
RNA-Interferenz.
Okay.
Das sind so zwei der Mechanismen, wie das möglich ist, halt mit dem genetischen Code rumzufuschen, wenn du so willst.
Okay, und das heißt, du hattest dann auf einmal drei Pflanzen, eine, die normal war, eine, die gar nicht, weniger konnte und eine, die mehr konnte.
Genau.
Verstehe.
Und letztendlich weniger Chlorophyll oder mehr Chlorophyll synthetisieren konnte. Das war eben die Frage, ob das stimmt. Und wir mhm. haben, aber das war halt nur ein Enzym, was wir da aus- bzw. angeschalten haben.
Wenn mhm.
das und dann ist es tatsächlich so, dass wir hatten dann die Pflanzen alle im Gewächshaus und dann stehen die halt da und du hast den Wildtyp, der sieht ganz normal aus. Dann hast du die Mutante, wo das genockdownt war. Die sieht halt echt ein bisschen kümmerlich aus, hat hellere Blätter und ist kleiner und so, also hat halt nicht so einen krassen Wuchs.
Kein Spaß im Leben.
Und du hast halt die zweite Mutante, die Überexpressionsmutante. Und
noch grüner als alle anderen.
Quasi. Und der Unterschied zum Wildtyp war aber nicht mehr so groß. Das heißt, du kannst nicht einfach eine doppelt so große Pflanze züchten, nur weil du da ein bisschen an Gen rumfuscht.
Ja, verstehe.
Denn Pflanzenwachstum oder Synthese von Chlorophyll und so hängt ja auch noch von anderen Faktoren ab und die sind dann halt limitierend. Das heißt, selbst wenn du von dem einen Enzym super viel da hast, heißt das nicht, dass deswegen auch mehr produziert werden kann. So, und die Aufgabe von uns war es jetzt halt, mittels verschiedener Analyseverfahren zu gucken, hat es geklappt, was wir da gemacht haben. Oder was die Pflanzen, das war halt schon fertig.
Also jetzt einfach nur nach Chlorophyll geschaut dann oder was?
Ja, und das ist es eben nicht nur, das haben wir auch gemacht, aber die Kontrolle dessen findet auf verschiedenen Ebenen statt und muss auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden, weil wenn du dann publizierst und du sagst, okay, wir haben halt da an der DNA rumgefuscht und es hat geklappt und wir haben die Welt verändert, dann sind ja da immer noch mindestens 3 Gutachter, die dann die Arbeit überprüfen und die dann sagen, okay, ihr habt aber nur eben die Chlorophyllkonzentration untersucht.
Ja.
Und das ist nicht aussagekräftig genug. Das kann alle möglichen Gründe haben.
Verstehe.
Deswegen muss man das auf verschiedenen Ebenen machen. Und das heißt, wir haben die DNA untersucht, also die DNA-Menge.
Okay.
Die Menge der DNA. Die RNA-Menge.
Okay, ja.
Die Enzymmenge und die Enzymaktivität. Mhm. Weil es ging ja um ein Enzym von uns. Also ein Enzym ist ein Protein, was eine bestimmte Funktion hat. Also natürlich alle Proteine haben Funktionen, aber was eine bestimmte Funktion steuert. Ein Enzym begünstigt meist eine Reaktion oder sorgt dafür, dass sich 2 Proteine zusammensetzen. Also ein Enzym kann viele Funktionen haben.
Okay.
Und dann haben wir noch auf Proteinebene geguckt, was sich verändert hat. Mhm. Ja, das war es im Wesentlichen.
Kannst du noch mal ganz kurz mir sagen, was jetzt der Unterschied zwischen DNA und RNA ist? Du hast eine Zelle und in der Zelle ist quasi einmal DNA und einmal RNA drin. Und RNA macht gar nichts und DNA tut. Nee.
Okay. DNA steht für Desoxyribonukleinsäure und RNA ist nur Ribonukleinsäure, das heißt ohne Desoxy. Mhm. Also Oxy im Prinzip bloß eine Sauerstoffbindung mehr oder weniger. Mhm. Die DNA enthält die Information. Mhm. Und die RNA ist quasi das Transportmolekül dieser Information. Also die DNA darf ja nicht verloren gehen. Die muss ja für immer in der Zelle bleiben, damit die Zelle weiter leben kann quasi.
Ja.
Deswegen wird die DNA gespalten und es wird eine Kopie der DNA erstellt. Und
das
ist die RNA.
Okay.
Und die RNA kann auch nur als Einzelstrang vorliegen oder auch als Doppelstrang.
Ja.
Und diese RNA wird dann halt genommen und irgendwo anders hin in der Zelle transportiert, um die weiter zu prozessieren. Mhm. Und die DNA verknüpft sich dann wieder zum Doppelstrang und bleibt wieder so zurück im Zellkern, damit sie unangetastet bleibt und nicht verloren geht.
Und wenn sich die Zelle teilt, dann
geht
die RNA in die andere quasi.
Nee, wenn sich die Zelle teilt, kopiert sich die DNA in zweimal DNA und ein Teil geht in die eine Zelle und ein Teil geht in die andere Zelle.
Aber warum dann warum dann RNA und DNA?
Weil RNA
also kann die DNA kaputt gehen, während sie da ihr Zeug tut?
Ja.
Ah, deswegen, also als Backup.
Mit der DNA kann richtig viel passieren. Ja, klar, die ist halt auch natürlich biologischen Prozessen unterworfen und was weiß ich und Strahlung und tralala und so, da kann richtig viel passieren. Und außerdem, RNA ist, denke ich, energetisch günstiger, also verbraucht weniger Energie und ist halt auch leichter zu transportieren. Das heißt, wenn du die ganze DNA irgendwo hinschleppen würdest, um damit was zu machen, oder du nimmst nur ein Stückchen, ist halt wesentlich einfacher für die Zelle.
Okay, freaky.
Ich bewege mich auf einem super oberflächlichen Level.
Ja,
hoffe ich doch. Und ich hoffe, ich sag nicht zu viel falschen Scheiß.
Wahrscheinlich tust du das.
Aber wahrscheinlich wird es eh keiner meiner Professoren hören, deswegen fuck it.
Ja, das ist ja wie immer, das haben wir uns letztes Mal ja angewöhnt. Und dieses Mal machen wir das wieder. Wenn du da draußen sitzt und dir gerade die Fußnägel hochkrollen, weil du denkst, das kann ja wohl nicht sein, dass ihr so viel Blödsinn erzählt, das weiß ich doch alles viel besser, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du uns sofort schreibst. Und A, weiß ich dann, wann du uns hörst. Ja, und B, wenn du cool bist, kommst du mal vorbei.
Kannst du vorbeikommen, mir aufs Maul hauen und alles richtig stellen, was ich falsch gesagt habe.
Genau, das mit dem auf Maul hören natürlich in einem metaphorischen Sinne. Oder willst du auf Maul hören?
Nee, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Also.
Das sagen wir, dass es so ein Biologen-Ehrenkodex ist. Ja, wenn du glaubst, ich sag Scheiße, dann zeig's mir auch richtig.
Das wäre auf jeden Fall cool, wenn sich in so einer wissenschaftlichen Welt sehr viel auf körperlichen Auseinandersetzungen
Das wäre auf jeden Fall geil, wenn Wissenschaftler so ein bisschen catchen würden die ganze Zeit.
Ich glaube, da gibt es schon auch ganz freakige Typen, so die sich ganz gerne mal in die Gurgel gegenseitig gehen das wollen.
Glaube ich auch. Also den, da hatten wir es vorhin kurz, dieser Bad Boy, der die Rosetta-Sache gesteuert hat. Der ist ja auch irgendwie, ich habe vorhin mal gesagt, irgendwas, ich glaube Taylor heißt er, Dr. Taylor. Der hat, bei Metal Sucks habe ich den gesehen, weil er sich ein Rosetta-Tattoo gemacht hat. Also so ein okay. Tattoo ja. Quasi auf dem Oberschenkel mit so ein bisschen Space und eben diese Sonde Rosetta, die dann so über dem Kometen fliegt und er hatte dabei ein Cannibal Corpse Shirt an. Ja, cool. Und dann hat halt irgendwie Metal Sucks geschrieben, ja, jetzt ist der Beweis da so. Nur weil du Metalhead bist, heißt es nicht, dass du ein Blödmann bist. Ja. So. Du kannst da was, aus dir quasi kann was werden, ja. Quasi.
Ach, ich glaube sowieso nicht, dass das stimmt. Ich meine, wenn du so dich an der Uni so ein bisschen umguckst, was da so für Typen rumrennen und so, nur weil du halt vielleicht irgendein eigenartigen Spleen hast oder ein bisschen verquer bist oder was weiß ich, heißt ja nicht, dass du auf den Kopf gefallen bist und nicht die Welt verändern kannst.
So, ja, im Gegenteil. Ja, es war spannend, weil dein Bio-Thema ein bisschen zu kretschen, als ich die letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass das jetzt am Mittwoch passiert, die Sonde Rosetta seinen Roboter abwirft. Hm? Ich hab schon vergessen, Philae.
Also, wie, die Sonde heißt Rosetta?
Ja.
Und also, ist aber auch schon
das Raumschiff.
Ist auch schon so ein Teil der ganzen Rakete, so, ne?
Denke ich mal. Naja, die Rakete ist ja sowieso, sobald die Rakete ist ja nur dafür da, damit das Zeug in Orbit kommt.
Ja, aber ich brauche nicht, wie weit ist dann der Asteroid eigentlich weg?
500 Millionen Meilen, habe ich gelesen. So,
dann muss es ja trotzdem bis dahin kommen. Und klar, brauchst du bloß diesen Startschub, um das Gravitationsfeld der Erde zu verlassen.
Richtig.
Aber die brauchen dann immer trotzdem noch ein bisschen Schub, um zu steuern und
so. Das haben die halt unglaublich klug gemacht. Und zwar hat das Ding Schwung geholt.
Okay.
Das ist ja 2004 abgeschickt worden. Oh, okay. Und das hat einmal Schwung um die Erde geholt und ist dann quasi, kann man schwer beschreiben, aber 2D-mäßig die ganze Zeit im Kreis quasi geflogen, hat sich dann immer Schwung geholt und ist dann einmal sogar zum Mars und hat am Mars nochmal einen Schwung geholt.
Ah, okay.
Und dann nochmal im Erdorbit dann noch zweimal Schwung geholt und ist dann quasi, hatte genug Energie, um wegzufliegen. Das macht man ja ziemlich häufig, dass man bei so Langstreckenflügen sich einfach die Gravitation von anderen Planeten nochmal nutzt, und um dann hinzukommen. Das heißt, das Teil selbst hat wahrscheinlich klar irgendwie ein paar Düsen, sich so ein bisschen zu justieren, aber tendenziell hat sich die Energie vor allem durch Gravitation von anderen Planeten
geholt. Also musst ja, weil du musst es ja dann auch wieder abbremsen. Sonst würde ich da einfach mit Mopsgeschwindigkeit
oder ein bisschen steuern.
Genau.
Und jetzt ist das Ding irgendwie, das habe ich letzte Woche schon erzählt, seit August fliegt es da um diesen Kometen rum. Mhm. Und
was ist das, ein Komet, ja?
Das ist ein Komet, okay. Ja. Genau. Und Komet, Staub und Eis. Quasi. Okay. Dreck. Weltalldreck.
Ja.
Deswegen aber auch so spannend, weil ein Klotz Eisen wäre jetzt nicht so spannend gewesen anzuschauen, weil es halt Eisen.
Mhm.
So, also da ist wahrscheinlich noch viel mehr dabei, aber bei so Staub und Dreck kann man halt relativ gut rausfinden, wo das so war und was da so unterwegs ist. Und die Hoffnung ist ja nichts Geringeres als der Ursprung des Universums und der Ursprung des Lebens auf der Erde sogar. Also es gibt ja die Theorien, dass das Leben auf der Erde unter anderem dadurch entstanden ist, dass biologische Masse auf dem Planet gelandet ist. Also über Kometen.
Ach echt, ja?
Ja, die Theorien gibt es, dass quasi, also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt biologische Zellen waren oder ob es einfach, was weiß ich, irgendwelche, keine Ahnung, Enzyme waren, die da irgendwie dazu gesorgt haben. Aber es gibt eine Theorie, dass quasi der Ursprung des Lebens von außen klingt das so doof, aber alles, was wir auf der Erde ja haben, gibt's ja auch überall im Universum.
Mhm.
Ja, also das ist ja, wir sind ja alle aus dem gleichen Zeug gemacht, und die Hoffnung ist halt, oder eine Theorie ist, dass das dadurch gekommen ist, und danach wollen sie halt auch suchen. Also es könnte theoretisch sein, dass sie da irgendwelche Zellen oder irgendwelche biologischen Massen finden könnten. Freaky war bloß, ich habe diese Live-Übertragung angeschaut, und das hat dann auch so wieder zu dem Klischee gepasst, natürlich auch super romantisch, du siehst halt dann so die Leute, die das machen, und das ist halt, naja, das halt alles irgendwie dabei ist. Und zwar alles irgendwie Wissenschaftsnerds. Mhm. Aber das sind so Typen, weißhaarige Typen im Anzug. Aber auch eben dieser Typ mit irgendwie
zutätowierten Armen.
Genau, zutätowierten Armen und komischem Frauenshirt. Und dann eben auch der Chef, der Italiener war, der dann auch irgendwie, als das Ding dann gelandet war, irgendwie freudeschreiend Cazzo, was Scheiße heißt, so yes, so quasi gelandet ist. Und die hatten wohl mega Probleme, weil, so ich habe das auch nicht ganz im Bilde, aber ein wichtiger Punkt war, diese Sonde ist diese Waschmaschine, Philly, ist abgelassen worden. Und hätte sich quasi mit so einer Harpune in dem Kometen festhaken sollen. Und das hat nicht funktioniert, hatte wohl eine Fehlfunktion.
Okay.
Und das Ding ist gelandet und ist dann zweimal gehopst. Das ist so Tonk, und dann ist es irgendwo stehen geblieben. Und steht wohl jetzt auch, das haben sie an Sensoren entdeckt.
Verkehrt.
Nur auf zwei Beinen, nicht auf drei. Shit. Das steht schief. Und sie konnten aber alle, so wie ich es verstanden habe, alle essentiellen Messungen vornehmen. Das Problem ist bloß, dass die Energie jetzt alle ist. Mhm. Also sie wussten, dass die Energie für das Ding für 2,5 je Tage hält. Mhm. Und die sind ja nicht doof. Also die werden wahrscheinlich alle wichtigen, essentiellen wissenschaftlichen Arbeiten genau in diesem Zeitfenster schon abgefackelt haben. Aber die Hoffnung ist ja, dass das Ding irgendwie nochmal in Sonnenlicht kommt, dass sie das quasi wieder aufladen können, die Batterien.
Krass.
Wobei es hieß, dass es auf jeden Fall nach Berechnungen auf jeden Fall noch mindestens 2 Monate dauert, bis das Ding nochmal so einen Strahl Sonne abbekommt. Mhm. Wahrscheinlich steht es irgendwo im Schatten rum.
Heftig.
Aber mega freaky. Also mega freaky, wenn man sich überlegt, das ist ja auch wirklich, also wenn sowas ja dann alles 100% gut geht, wie das zum Beispiel bei diesem bei dieser Mars-Sonde war, dann klar sind die Wissenschaftler unglaublich aufgeregt und klar ist man selbst aufgeregt, weil man sich denkt, oh, das könnte schief gehen, aber dann geht's gut und dann denkt man sich, naja, natürlich, die haben ja auch alle lange noch daran rumgerechnet, das muss ja gut gehen. Aber solche Sachen zeigen halt auch wieder, ja, es muss nicht unbedingt gut gehen, es kann auch echt gut schief gehen, ja.
Und ich glaube auch keiner, also natürlich wäre es eben schade gewesen und so, aber wahrscheinlich hätte auch keiner wirklich, also jetzt Enttäuschung von Sinne so, na wie kann das sein, dass es jetzt nicht geklappt hat, gezeigt, weil du hast halt überhaupt keinen Einfluss darauf, so, ne? Ich meine, da kann halt so viel passieren einfach, wo du nicht mit gerechnet hast oder was weiß ich. Mhm. Letztendlich hätte das Ding wahrscheinlich sogar voll an dem Kometen vorbeifliegen können, oder nicht?
Wenn sie sich verrechnet hätten irgendwo, vielleicht, ja. Wobei ich gebe da auch fest von aus, da gibt es ja Podcasts, die da besser informieren, aber dass da viele Leute regelmäßig nochmal nachrechnen, ob das so stimmt. Ja, das stimmt, wobei man auch sagen muss, diese Weltraumforschung, die NASA hat irgendwie angekündigt, dass sie nicht mehr selbst hochfliegen. Jetzt haben sie angekündigt, dass sie eventuell wieder anfangen wollen. Das heißt, dieser Kram ist ja unglaublich abhängig von Geldern und im Endeffekt abhängig davon, wie die Bevölkerung, ob das die Bevölkerung das gut findet oder scheiße. Weil als Politiker musst du dich halt hinstellen können und musst sagen, ja, wir machen das und wir geben da mehr Geld rein. Mhm. Und nicht, ja, das ist doch Ebos-Schwachsinn, das hat 10-mal schief gelaufen, jetzt machen wir es nicht mehr. So, das heißt, du bist davon abhängig, dass das funktioniert, dass du abgefahrene Ergebnisse herbringst, dass du, genauso wie sie es auch gemacht haben, eine krasse PR fährst, dass alle das anschauen können und dass das irgendwie so ein bisschen Hype gemacht wird und dass irgendwie 15 Internet-Memes entstehen und so, dass Leute einfach sagen, das ist ja cool.
Ich meine, im Idealfall kannst du vielleicht sogar im Nachhinein damit nochmal Geld verdienen, so, ne? Vielleicht ein paar T-Shirts drucken oder was weiß ich.
Ja, wobei das würde wahrscheinlich reichen, um so ein Ding hochzufliegen, ne?
Ja, aber, ja. Aber gut, ich meine, das meiste Geld ist ja wahrscheinlich dann auch schon vor 2004 investiert worden.
Ja, ich glaube, die Zahl ist jetzt aus dem Kopf, aber ich glaube, es waren 300 oder 400 Millionen, die Deutschland allein gegeben hat, oder war es europamäßig?
Du musst mir vorstellen, was wahrscheinlich die Technik inzwischen schon wieder für einen Fortschritt gemacht hat, dass wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler jetzt da sitzen und denken so, boah, hätten wir mal noch 10 Jahre gewartet, dann könnten wir jetzt die und die geilen Geräte da hochschicken, oder?
Das stimmt. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Ich glaube, dass die, die Rechnung stimmt insofern nicht ganz, weil du A hast, haben die sehr häufig sehr enge Zeitfenster. Mhm. Also die wissen, dieser komische Komet ist dann da, das müssen wir schaffen, ansonsten kommt das nächste Mal in 200 Jahren wieder. Ja. Und dann hast du, glaube ich, auch, das sind ja die Technik und die freakigen Sachen, die da passieren, sind ja eigentlich die Ingenieure. Mhm. Also die Wissenschaftler sind ja eher so drauf, die geben Rahmenbedingungen für die Ingenieure vor, weil sie kennen. Und die sagen, was sie da gern messen wollen würden. Aber die Ingenieure sind ja die es basteln. Bauen. Und das sind ja, du kannst es ja im Katalog bestellen. Das heißt, die anhand von den Zielen wird dann auch der wird das Zeug auch gebaut und auch das ist quasi der Punkt, wo der Fortschritt entsteht. Also die haben beschlossen, sie wollen das irgendwas, weiß ich, die haben irgendwann Ende der 90er oder wahrscheinlich noch früher beschlossen, sie wollen dahin. Das ist ja uralt, das, diese ganzen Ideen. Und haben 2004 das Ding gestartet. Das heißt, die haben, was weiß ich, irgendwann in den 90ern wahrscheinlich angefangen, das zu planen. Und haben damals sich überlegt, wie das Ding ausschauen muss, damit es funktioniert. Und haben dann quasi darauf hin entwickelt, ja, dass das alles funktioniert, wie das jetzt funktioniert.
Ja, aber vielleicht, um mal bei krassen Geräten zu bleiben. Mhm. In dem Praktikum habe ich eine HPLC-Anlage kennengelernt.
Okay.
HPLC steht für High Performance Liquid Chromatographie.
Okay.
Und weil ich ja dann vorhin meinte, wir haben es auch auf Proteinebene gemacht. So.
Ja.
Das heißt, du nimmst dann haben wir so die also Blattmaterial geerntet und das über verschiedene chemische und mechanische Prozesse halt so weit eingestampft und biologische Materialien so weit aufgetrennt und zerstört, bis eben nur noch die Proteine vorlagen. So,
ja.
Ne? Und dann hast du halt wirklich so ein kleines Gefäß, da ist halt so ein bisschen Saft drin. Und da sind halt nur noch die Proteine, die in diesem Blattmaterial waren, die liegen dann davor.
Mhm.
Und wenn dich aber nur ein bestimmtes Protein davon interessiert und nicht eben alle, die da drin vorliegen, und es sind recht richtig viele,
ja,
dann musst du das eben auftrennen.
Mhm.
Und die HPLC ist halt eine Methode, das aufzutrennen. Und es funktioniert folgendermaßen. Du hast so eine Röhre und da ist ein Polyacrylamid drin, also ein Plastik, wenn du so willst.
Ja.
Und das hat eine bestimmte Polarität. Polarität, Moleküle haben auch immer sowas wie ein Plus- und ein Minuspol durch Ladungsunterschiede.
Genau.
So. Und diese Plastik, die in dieser Röhre ist, hat auch eine bestimmte Polarität.
Mhm.
Und dann werden die Proteinlösungen da oben reingegeben und die Proteine setzen sich aufgrund von ähnlicher Polarität an diese Plastik.
Okay.
Und sind dann da drin.
Mhm.
Und dann gibst du nach und nach eine Lösung durch diese Röhre, die einen Gradienten, also auch eine verschiedene Polarität hat, aber dann nach einem Gradienten abläuft. Das heißt, ja, es fängt ganz unpolar an und wird dann immer polarer quasi.
Okay.
Und löst dann je nach Polarität die einzelnen Proteine aus diesem Plastik wieder raus.
Verstehe.
Und das heißt,
dadurch kannst du quasi explizit gewisse
Genau, Proteine dadurch rauslösen. Kannst du halt eine Proteinlösung in einzelne Proteine auftrennen.
Mhm.
Und um das zu kontrollieren, wird dann danach noch halt die Fluoreszenz gemessen. Also du sendest dann immer stetig Licht auf das aus, was da durchläuft quasi.
Mhm.
Und misst dann die Fluoreszenz, die das Molekül, was auch immer da gerade beleuchtet wird, eben zurückschickt.
Okay.
Und das Ganze sieht aus wie eine Stereoanlage quasi. Also du hast jetzt so verschiedene, so 5 bis 10 Zentimeter hohe Kästen, die so übereinander stehen.
Ja.
Und dann ist diese Röhre daneben und es ist auch alles voll automatisiert. Also du stellst wirklich bloß noch die Probe irgendwo rein.
Drückst auf Start
und über verschiedene Spritzen und Roboterärmchen, sage ich mal, wird es dann halt automatisiert da reingefüllt und dann diese Pufferlösung dazugegeben. Und dann kannst du eben wirklich am Ende des Geräts so ein kleines Gefäß hinstellen und kannst dir dein Protein, was dich interessiert, wieder auffangen. Und dann hast du halt ein Protein reingewaschen.
Mhm.
Unglaublich geiles System, durften wir auch nicht selber bedienen, denn so eine Anlage kostet um die 100.000 Euro.
Mhm.
Also ich meine, wenn man das jetzt mal so erzählt, klingt das vielleicht gar nicht so flashy, aber als ich da stand und mir erzählt wurde, was das kann,
ja,
und wie teuer das ist, war ich halt hart beeindruckt, muss ich schon zugeben, so, ne?
Und das sind wahrscheinlich noch Geräte, die tendenziell doch eher serienähnlich gebaut werden.
Ja, klar, genau.
Also das kannst du wahrscheinlich wirklich theoretisch irgendwie bestellen in dem super hardcore
Amazon für Wissenschaftler.
Irgendwie einer mal die Methode ausgedacht und dann gibt es irgendwo eine Firma, die so eine Sachen halt baut. So, ich meine, wir haben auch einer aus unserer, also aus meiner Arbeitsgruppe, wo ich bin,
der ist jetzt in Las Vegas bei einer Firma,
die Respirometer herstellt und Respirometer oder beziehungsweise Geräte herstellt zur Gasanalyse, wenn du so willst.
Mhm.
Und es ist halt wirklich so ein kleiner Koffer und da sind halt ein paar Schläuche dran und da kannst du halt verschiedene Gase durchschicken und das Gerät spuckt dir danach aus, was anteilig in diesem Gas drin ist. Also wie viel Sauerstoff, wie viel CO2, wie viel Stickstoff, was weiß ich. Und man denkt erstmal, ist ja gar nicht so krass so, ne? Aber so ein Ding kostet auch 15.000 Euro und sowas musst du halt auch erstmal bauen.
Und selbst wenn es eine Firma ist, die sowas serienmäßig herstellt, sowas baut man nicht eben mal einfach
ja,
so.
Ja, richtig.
Das ist schon heftig.
Freaky.
Und dann auch ganz krass, nicht jede Uni hat immer alles so. Ne?
Mhm.
Ich habe zum Beispiel eine Methode kennengelernt, die heißt bimolekulare Fluoreszenzkomplementation. Kurz BFC.
Natürlich.
Und es beruht im Prinzip darauf, es gibt Proteine, die fluoreszieren von sich aus. Also wenn du die anleuchtest, dann senden die ein Licht aus. Und grün, gelb und blau gibt es da halt im Wesentlichen. Und man hat herausgefunden, wenn man dieses Protein auftrennt und an zwei andere Proteine bindet, dann bindet es sich neu, wenn sich die Proteine verbinden. Das heißt, diese unbekannten Proteine, die du nicht kennst, die gehen möglicherweise eine Bindung ein. Die beiden Teile deines fluoreszierenden Proteins binden auch wieder und sind wieder ein ganzes Protein. Und du kannst es leuchten. Also du kannst eben sehen, dass es leuchtet. Und anhand des Leuchtens weißt du eben, dass die beiden unbekannten Proteine irgendwie interagiert haben.
Okay.
Und das ist im Prinzip eine Mikroskopie-Methode. Das Geile daran ist, du kannst es halt in die DNA einfügen, einfach mit exprimieren lassen.
Ja.
Und du kannst dann in vivo, das heißt, ohne dass du an der Pflanze irgendwas machen musst, beobachten. Du musst sie halt einfach nur unter ein Mikroskop stellen quasi.
Ah, okay.
Und ist wohl auch saumäßig teuer. Und die HU macht es aber halt, und das machen wohl aber nicht viele Unis in Deutschland. Und deswegen ist es wohl so, dass wir eine der Unis sind, wo dann halt immer irgendwelche Institute und Labore ihre ganzen Proben hinschicken. Hier wird es dann gemacht und dann das Ergebnis wieder zurückgeschickt.
Ah, verstehe.
Also nicht so, man sieht schon eine Menge geilen Scheiß und dann denkt man immer so, ja, sowas hat eine Uni eben, aber halt nicht jede Uni hat auch sowas. So, ne? Ja. Also ist schon ganz schön flashy, was da so abgeht.
Freaky.
Und
Ist die HU da irgendwie, also ist Bio an der HU irgendwie was?
Also die HU ist schon eine Uni, die viel macht und ich glaube auch viel nicht schlecht macht.
Hm.
Und die HU ist ja auch seit kurzem eine Elite-Uni.
Ah, okay.
Aber ich denke, es gibt auch wesentlich krassere Unis in Deutschland.
Okay, ja, gut, davon gehen wir mal aus. Hoffen wir es mal.
Also in jeder Hinsicht. Sowohl was die Ausbildung als auch die finanziellen Mittel, als auch was auch immer angeht, so, ne?
Ja, klar.
Aber ich meine, hier der eine Prof aus unserer Uni ist bei der letzten Nobelpreisvergabe quasi Vize-Nobelpreisträger geworden.
Ach, zweiter Platz.
Ja, irgendeine Medizinergruppe hat ihm das so abgejagt, aber das heißt, anscheinend sind da ein paar Leute, die in der obersten Liga so mitspielen dürfen.
Ja, cool.
Ja, also ganz ehrlich, so bei manchen Sachen, wenn du diese hörst, bist du halt schon stolz, dass du möglicherweise, wenn es auch nur ein kleiner, aber dass du ein Teil davon sein kannst, irgendwie so, ne? Mhm. Und dann ist es vielleicht auch so ein junges Ding, aber wenn ich halt da stehe und wie gesagt diese ganzen Geräte sehe und die mich einfach unglaublich beeindrucken, so, dann bin ich eben auch ein kleiner Junge, ne? Dann ist
es ja,
geil und darf ich das mal anfassen und so, aber also es macht schon Spaß, ist auf jeden Fall cool.
Ja, ich habe neulich erst wieder die These gehört, da können wir verspielen, nochmal zu kommen, aber dass der Mensch quasi, also der Primatmensch, einer der wichtigsten Eigenschaften evolutionär gesehen tatsächlich die Begeisterung von Technologie ist. Also dass wir wollten halt rausfinden, was passiert über den Stein werfen, wir wollten rausfinden, was Feuer ist, wir wollten rausfinden, wie man das irgendwie hin und her trägt, wir wollten rausfinden, wie man es aufschreibt, wir wollten auch rausfinden, wie Computer funktionieren. Also das ist quasi einfach bei uns genetisch in irgendeiner Weise programmiert ist, dass wir von sowas geflasht sind, weil das irgendwie uns als Spezies irgendwie weiterbringt.
Ich glaube so quasi die Neugierde.
Ja, genau.
Habe ich auch mal irgendwo gehört, dass das so auch der wesentliche Bestandteil dafür sein soll überhaupt, dass man eben vorankommt und eben nach Neuem sucht so quasi. Aber wie gesagt, das hat dann auch immer, also auch an der Uni merkst du es halt alles vom Geld abhängig, ne? Wie wir das gerade eben schon mit der Rosetta hatten und so. Das muss halt irgendwie jemand bezahlen. Ich habe neulich eine geile Doku gesehen, da ging es um die Erforschung von Riesenkalmaren. Und die leben ja in der Tiefsee. Und da gab es in Australien, glaube ich, dann so eine Arbeitsgruppe, die hat sich damit beschäftigt und die haben dann halt so ein krasses U-Boot gebaut und verschiedene Methoden, um Riesenkalmare überhaupt anzulocken, so, ne? Und schon allein irgendwie das U-Boot hat, glaube ich, 22 Millionen gekostet und da musst du erstmal jemanden haben, der sagt, ja, 30 Sekunden Bildmaterial möglicherweise von einem Riesenkalmar sind es mir wert genug, 22 Millionen zu geben.
Ja.
Weil der ganze Scheiß kann eben auch schief gehen. So, ne? Die haben halt verschiedene Methoden und die hatten dann eben auch Glück. Also es sind halt wirklich fast 30 Sekunden Bildmaterial und aus verschiedenen Winkeln und Positionen und ist schon krass, aber es ist halt so ein bisschen Bildmaterial. Ne? Also du hast halt nicht mehr gewonnen, als zu sagen, okay, jetzt haben wir ihn wirklich mal gesehen. Wir haben gesehen, wie er aussieht. Wir haben ein bisschen gesehen, wie er sich bewegt. Aber mehr wissen wir nicht.
Naja, genau.
So, ne? Aber das ist halt schon mal wert, richtig viel Geld dafür auszugeben. So.
Ja, freaky. Wir sind bloß zu zweit. Was hältst du von Folgendem? Wir machen eine Pinkelpause.
Können wir gerne machen.
Pinkelpause.
Geh mal pinkeln.
Da sind wir wieder. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir haben ganz schnell geklatscht. Ganz schnell gespült.
Was ist denn los mit dir?
Ich habe alles verlernt jetzt in den 2 Minuten. Ich habe, das passt zu unserem letzten Thema ein bisschen. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen erleuchten, aber ich habe wieder ein Penisthema mitgebracht.
Chillig.
Und zwar unter der Überschrift: Der Penis im Reagenzglas. Hast du davon mitbekommen?
Nee.
Und zwar habe ich davon gelesen, dass jetzt quasi den ersten Wissenschaftlern, was ist den ersten Wissenschaftlern, es eine Methode gibt, die sich mittlerweile als sehr erfolgsversprechend herausstellt, um einen Penis in einem Reagenzglas zu züchten, so ganz banal gesagt. Und der Use Case ist folgender: Es geht um Penistransplantate. Mhm. Also es geht darum, quasi Leute, die aus irgendwelchen Gründen keinen Penis haben. Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit vielen anderen Körperteilen möglich ist, die jetzt keine, nicht so sehr komplex unterwegs sind. Wobei wahrscheinlich der Penis tendenziell sehr komplex ist, aber jetzt, ich glaube, mit der Hand funktioniert es jetzt nicht.
Ja.
Und zwar passiert Folgendes: Es gibt einen Spenderpenis. Das muss es geben quasi. Also okay. Irgend so ein Typ nippelt ab und gibt seinen Pimmel frei. Und
sein Pimmel frei?
Glaubst du, es gibt mehr? Also glaubst du, welches Körperteil? Ich glaube, das Gehirn ist das Körperteil, was die meisten Leute nicht hergeben wollen. Ne? Ich habe es ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, ja, ich würde alles hergeben, aber mein Gehirn will ich dann doch, habe ich Angst vor.
Ja, aber die Sache ist halt auch, dass es mit dem Gehirn echt nicht geht. Also du kannst kein Gehirn austauschen.
Ja, ich glaube, die Angst ist, dass es tatsächlich geht und dann irgendwann einer aufwacht und dann er selbst ist. Wobei ich das gar nicht witzig fände. Also stell dir mal vor, du stirbst und dann wachst du in einem anderen Körper wieder auf.
Ja, das wäre vielleicht schon creepy. Wenn der Körper schöner creepy, ist, dann
aber,
schon.
Also creepy, aber nicht so creepy wie tot vielleicht.
Ganz schön Meta, weil vielleicht ist der Tod gar nicht creepy.
Ah, das stimmt aber vielleicht auch wieder.
Vielleicht ist wirklich das friedlichste aller...
Ach, schön wär's.
Aller Lebenszustände.
Zurück zum Penis.
Whatever.
So, also wir haben einen Spenderpenis und der wird, und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wird von seinen Zellen komplett befreit. Also es werden alle Zellen, die an dem Penis sind, entfernt, wie auch immer. Und dann dachte ich eigentlich, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Aber anscheinend bleibt dann tatsächlich irgendwie noch was übrig.
Naja, es kommt ein bisschen drauf an, was darunter zu verstehen ist, Zellen zu entfernen. Also wenn du jetzt Zellstrukturen entfernst, also sowas wie die Begrenzung, die Zellwand oder so, dann hast du das alles, was drin ist, kannst du natürlich aufheben,
Ja, der Witz ist, dass quasi dann vom Empfänger Peniszellen gezüchtet werden.
Ja.
Und die werden dann quasi in dieses, was übrig geblieben ist, eingepflanzt und herangezüchtet.
Mhm.
Und dann wächst quasi, wachsen wieder Zellen von dem Empfänger auf dem Gerüst, was übrig geblieben ist. Und dann hast du halt, ist es quasi wie, als wäre das der Penis vom Empfänger gewesen. Und dadurch sind natürlich so Abstoßungen und sowas ist natürlich dann sehr gering und funktioniert wohl ziemlich ziemlich gut.
Also dann könnte ich mir schon so vorstellen, also letztendlich die Zelle eines Körpers quasi, jede Zelle eines Körpers entsteht ja aus einem gewissen Grundmaterial, nämlich aus dem Rückenmark so, ne?
Ja.
Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eben, also wenn du quasi die, ich sag jetzt mal, von mir aus die genetische Information, also die DNA der ganzen Peniszellen, irgendwie aufrecht erhältst und zur Verfügung stellst und dann also die Grundbausteine des Zellenbauens einfach auch hast und das zusammen verknüpfst, dass ein Penis vielleicht, aber wo hast du das her? Das klingt super unglaubwürdig, finde ich.
Die Quelle habe ich nicht aufgeschrieben.
Okay.
Aber also, werde ich rausfinden. Es ging tatsächlich ein bisschen umher. Ich habe es tatsächlich an zwei, drei Stellen als Meldung irgendwie gesehen. Meldungen sind ja immer das Problem. Da wird halt einfach irgendwas nachgeschrieben und dann aufgepasst. Was ich noch einen schönen, also wo, der Vorgang hat es schon ungefähr beschrieben. Was nicht funktioniert, ist eine Geschlechts Umoperation damit, weil du tendenziell irgendwie einen männlichen Körper brauchst, um den Penis überhaupt zu. Also der Use Case, deswegen auch ganz interessant, es wurde vom Militär finanziert. Das heißt, der Use Case ist wahrscheinlich tatsächlich einfach Soldaten, die oder also Militärverletzungen, ja, Kriegsverletzungen,
wieder auszugleichen.
Um wieder auszugleichen. Und das Vorhandensein eines Restpenises müsste dann tendenziell schon irgendwie wie da sein. Mhm. Aber schon allein das Ding, dass man einen Körperteil von seinen Zellen befreien kann und das dann, also das die entfernen kann und das dann was übrig bleibt, fand ich schon so absurd eigentlich.
Das klingt ein bisschen utopisch. Also es geht schon auf jeden Fall so, das ist ja im Prinzip das, was wir auch mit diesem Blattmaterial gemacht haben. Du kannst halt alle, also sämtliche Zellstrukturen auflösen.
Ja.
Und nur das, was in der Zelle von mir aus Proteine, DNA, RNA, was auch immer du möchtest, halt übrig behalten. Und ich denke, das ist damit gemeint vielleicht.
Vielleicht ist es ja andersrum. Vielleicht tust du alles, was drin ist, raus und fühlst es nochmal neu auf.
Könnte auch sein. Also wie gesagt, ich kann mir das so nicht vorstellen, also wie das gehen soll. Sorry, kann ich dir nicht weiterhelfen.
Super.
Ja, naja, mein Gott, sei doch mal jetzt nicht gleich so herablassend.
Ja, herablassend zu mir. Jetzt habe ich hier so ein tolles Penisthema rangeholt und dann hat er gesagt, ja, stimmt, das passt genau ins letzte Thema, was wir gesagt haben.
Ist krass auf jeden Fall. Und wenn es klappt, dann bin ich hart beeindruckt davon.
Wärst abgefreakt auf jeden Fall. Also es scheint ja schon was zu sein, was jetzt irgendwie on the edge ist. Naja. Also nicht was, was jetzt seit 30 Jahren funktioniert.
Es gibt auf jeden Fall Tiere, die ein bestimmtes Entwicklungsstadium, nämlich ein bestimmtes frühes, also ein juveniles Entwicklungsstadium, nie verlassen. Mhm. Und quasi dadurch immer die Fähigkeit haben, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen.
Ja. Kennt man also, ja so von Eidechsen und so Kram, oder?
Ja, ist glaube ich irgend so ein Frühstadium von einem Lurch, Axolot heißen die, Axolot.
Mhm. Axolotl Roadkill, gab es dieses schreckliche Buch.
Kann sein.
Axolotl Roadkill von so einer komischen wilden deutschen Autorin, die angeblich mit 17 oder mit 16 in Berghain mehrmals Sex hatte oder so und Drogen genommen hat und hat darüber ein Buch geschrieben und dann ist später rausgekommen, dass sie es abgeschrieben hat von einem anderen Typen.
Oh shit.
Oh snap. Und alle haben sie schon gefeiert als die neue deutsche Superautorin und jetzt geht's voll ab und dann ist rausgekommen, dass sie es abgeschrieben hat. Kleiner Axolotl, muss ich gerade dran denken.
Okay, cool. Ein heftiger Sprung.
Also ist das Buch, Axolotl Roadkill oder so.
Ja, also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist, aber ich kann es nicht erklären.
Mhm.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, gut, ich meine, wenn es vom Militär finanziert wurde, dann ist da vielleicht schon was dran. Aber ich habe zum Beispiel neulich, hatte jemand auf meiner Facebook, also auf meinem Facebook-Feed quasi, habe ich einen Artikel gefunden, da hat jemand geschrieben, ja, in Australien wurde eine Frucht entdeckt, die Krebs heilen kann.
Ja.
Und zwar innerhalb von Minuten.
Ja.
Und da habe ich natürlich sofort den Artikel angeklickt und nach 5 Sätzen gedacht, okay, ist totaler Mumpitz.
Ja.
Und dann habe ich aber, um nicht so ignorant zu sein, das bei Google angegeben und noch 5 andere Seiten gefunden, aber es waren halt alles nicht Seiten, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, das hat Hand und Fuß. Und am gleichen Abend habe ich mich noch mit einem Kumpel getroffen, einem Mediziner.
Ja.
Und der hat halt gesagt, es gibt bestimmte Früchte, die einen besonders hohen Vitamingehalt oder so haben oder bestimmte Inhaltsstoffe haben, die gegen Tumore wirken können, aber du kannst nicht prinzipiell mit einer Sache Krebs heilen. Sowas geht schon mal nicht, weil es irgendwie auch über 1000 verschiedene Krebsarten und Tumorarten und so gibt und alle wirken irgendwie ein bisschen anders. Und
ich habe das auch immer nie so ganz verstanden, vielleicht wieder der Aufruf an alle Mediziner, die draußen sind und Ahnung davon haben. Ich bin zutiefst interessiert an dem Thema Krebs, aber so wie ich das verstanden habe, ist es im Endeffekt ja eine abnormale Zellen, die sich quasi außerhalb von dem ganzen, also eben außerhalb von dem DNA-Code, so, das hast du zu tun. Die Zellen haben das halt verlernt, die können, die machen was falsch.
Ja, aber das wurde gezielt geändert.
Genau. Oder wurde gezielt geändert und oder unabsichtlich geändert und diese Zellen machen dann halt, drehen halt wild und machen was anderes und dadurch zerstören sie quasi andere Zellen und nehmen den Platz weg und dadurch wuchern diese Geschwüre, die ja dafür verantwortlich sind, dass dann die Organe ausfallen und irgendwie Sachen viel produziert werden.
Ich glaube, das ist aber auch im Grunde das, was Krebs bedeutet.
Ja, genau, aber das wirkt ja so auf den ersten Punkt relativ, wie soll ich sagen, simpel. Ja?
Naja, das Problem ist halt, so Stichwort Metastasen und so, dass halt sowas ziemlich schnell sich ausbreiten kann. Und du kannst es nicht wirklich eindämmen. Ich meine, so leichte Sachen wie zum Beispiel Hautkrebs kannst du ja entfernen.
Ja.
Und den kannst du auch erfolgreich entfernen. Das heißt, du bist den dann los und es kann die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass es auch nie wiederkommt, so, ne? Aber Wie schon gesagt,
der Witz an dem Wirkungs- ist, wenn du halt eine vergisst so ungefähr, genau, dann ist
dann
es schon wieder,
geht hast
schon wieder
du halt von vorne los. Den Fehler weiter intus. Und wie gesagt, die Wirkungsmechanismen sind dann wohl so vielseitig und unterschiedlich und können sich, glaube ich, auch ändern so im Laufe der Zeit, dass du eben größtenteils einfach nichts dagegen machen kannst.
Das Abgefreakte ist halt, dass
und,
du...
ganz kurz noch, und das Problem ist halt größtenteils auch, wenn der Krebs irgendwo sitzt, wo du halt nichts dagegen machen kannst, also in irgendwelchen wirklich lebenswichtigen Stellen, an irgendwelchen Organen oder so, dann geht's halt nicht. Weil wenn du da was kaputt machst, dann ist halt Schluss.
Richtig. Und die Problematik bei der Heilung ist ja, dass du im Endeffekt eigentlich, wie wir es ja schon hatten, eigentlich gegen körpereigene Zellen vorgehen musst. Und die so Chemotherapie und Bestrahlung und dieser ganze Spaß, den es da gibt, die machen ja eigentlich nichts anderes als Zellen zerstören. Und die sind ja immer so schlimm für die Patienten, weil halt auch extrem viele normale, gesunde Zellen zerstört werden. Also du zerstörst deinen Körper an gewissen Stellen oder in gewissen Bereichen teilweise fast komplett, um in der Hoffnung, dass du damit alles abnebelst. Und je nach Medikament und je nach Kram versuchst du halt auf gewisse Zellen auszulassen, gewisse Zellen besonders anzugreifen, aber im Endeffekt hast du immer extrem viel Kollateralschaden.
Das Schlimme ist auch, dass du das Immunsystem vorher ausschalten musst, um damit erfolgreich zu sein. Und damit ist halt der Körper super anfällig für allen möglichen Kram.
Ja. Also ich habe ganz kurz nochmal die Google angeworfen und die Quelle gefunden und ich habe mich richtig entsonnen. Die Quelle war The Guardian. Okay. Und ich kann das gern nochmal... in die, also auf Englisch, das werde ich jetzt nicht irgendwie kurz überfliegen können, aber tendenziell.
Lies doch einfach vor.
Das ist auch schon so ein schönes Stock-Image von so einem Wissenschaftler, der in diese Schalen mit so Pinzetten was reintut und so. Also ich suche auch die ganze Zeit, ob da ein Penis zu sehen ist, aber ich glaube, das ist nicht so.
Das wäre natürlich cool, wenn er so einen künstlichen Penis in der Hand hat, einfach.
Ah, das wäre mir natürlich einfach.
Obwohl es auch geht. Super unseriös wirken würde.
Naja, so einen Penis kann man schon mal in die Hand nehmen, finde ich. Okay, auch ein Fremdpenis.
Johannes, ich habe das Gefühl, ich verliere dich.
Keine Angst vorm Fremdpenis. wir können ja mal auf Themenbereiche zurückkommen, wo wir, wobei über Biologie bist du ja sicher, aber wo wir jetzt beide wieder in flaches Fahrwasser.
Ach so, okay. Ich dachte, du sagst jetzt, wir können in Gebiete abdriften, wo wir wirklich Ahnung haben.
Das wäre ja offensive.
Mit solchen Formulierungen sollten wir vorsichtig sein.
Ja, genau. Stimmt. Rap?
Siehst du, da geht's schon los.
Rap. Ja. Rap oder Hip-Hop?
Boah,
Hip-Hop. Wow. Hip-Hop eher? Was ist der Unterschied?
Hip-Hop ist alles, glaube ich. Rap ist halt Rappen.
Glaube ich auch.
Ich glaube, Hip-Hop ist doch auch, also Hip-Hop ist doch Musik und Rap zusammen und
Musik und Rap und dann gibt es ja noch dieses Hip-Hop-Kultur-Ding, was dann Musik, Graffiti, Tanzen und Drive-By-Shootings ist, glaube ich.
Genau. Gangster Life.
Genau, okay.
Und Rap ist halt nur, glaube ich, der Sprechgesang tatsächlich. Und von mir ist auch noch die Musik, die explizit damit verbunden ist. Aber ich glaube, Hip-Hop ist der Überbegriff.
Ich bin nämlich im letzten Vierteljahr so ein bisschen neu erleuchtet von Deutschrap geworden. Lustigerweise nicht in den Bereichen, die aktuell viel zitiert werden. Also dieses ganze... Ich tue mir da wieder schwer, aber diese ganze neue, alternative deutsche Rap-Kultur, also sag jetzt mal hier zugezogen maskulin. Und da gibt's ja noch so ein paar, irgendwie diese ganze Audio 88-Kram und so. Das ist ja so der, ich sag jetzt mal ganz assi, der neue alternative deutsche Rap irgendwie. Ja. Auch eine Rap-Bewegung, die, finde ich, sehr speziell deutsch ist, auch so. Also es passt auch zu Deutschland irgendwie und nicht so sehr nachgemacht, was es irgendwo anders gibt. Aber ich meine gar nicht diese Bewegung, ich meine tendenziell, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten zum ersten Mal bin ich über Shindy tatsächlich geklopft. Kennst du Shindy?
Ja.
Was hältst du von Shindy? Shindy.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel von ihm gehört.
Ja.
Was ich gehört habe, macht das den Eindruck, als wäre es zumindest von Texten her unkomplizierte Musik einfach. Also wir reden von dicken Autos und viel Geld und Liebe an zur Musik und Frauen und was weiß ich.
Ja.
Aber er soll wohl, wie gesagt, ich hätte es auch bloß vom Hören sagen, er soll wohl musikalisch recht Ja, revolutionär ist vielleicht auch ein krasses Wort, aber er soll es geschafft haben, was Neues zu machen, was ja. es vorher noch nicht unbedingt gab. Und deswegen trotzdem aber ziemlich erfolgreich sein.
Ja, da kommt ja aus diesem aus dieser Bushido-Ecke, da ist ja so Homie von Bushido
irgendwie. Naja, nicht bloß aus der Bushido, ich glaube, der hat den quasi unter seine Fittiche genommen genau. und groß gemacht.
Ja. Genau, genau, genau. Und also Bushido hat Shindy groß gemacht, genau. Und spannenderweise ist die textlich vielleicht teilweise eher so ein bisschen, also man sehr flach betrachtet, tendenziell eher in die Bushido-Richtung, also tendenziell eher Bitches und Autofahren und so. Wobei Bushido jetzt auch nicht so viel Bitches und Autofahren hat. Bushido ist ja eher, ich laufe durch die Straße und da ist ein Track-Dealer und
ich glaube, alles schlecht. Ich glaube, rein vom Lyrischen her ist Shindy gar nicht mal so vielseitig wie Bushido unbedingt. Mhm. Aber ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also der ist ja irgendwie so ein bisschen mit. Ich glaube, sein Debüt hatte der, als das ganze Zerwürfnis mit K1 so entstanden ist. Und er hat ja jetzt vor kurzem, nee, das war NWA, glaube ich, ne?
Was er da rausgebracht hat.
Ja, das kann sein, jetzt kommt das zweite oder so.
Genau, die zweite Platte, die jetzt rauskommt, ist, glaube ich, ein Major Release, das ist Fuck Bitches, Get Money.
Genau, genau.
Also die ist schon rausgekommen, ist aber so ein bisschen meiner Meinung nach, weil es passt nicht mehr in meine Musikkonsum Taktiken, weil es nicht bei Spotify ist.
Ja.
Und die sind natürlich auch, Bushido ist ja bekannt dafür, für eine sehr, sehr striktes Umgehen mit Urheberrechtsproblemen und mit Musik umsonst hergeben. Das heißt, du findest quasi zwar YouTube und ab und zu auch mal ein Soundcloud, wo jemand die Songs hochgeladen hat, aber meistens nicht sehr lange.
Ja.
Und ich habe tatsächlich die Platte nur über so mal bei YouTube reingehört.
Ja, ja, ja.
Ist auch wieder abgefreakt, ne? Dass wenn es so aus dem Spotify-Welt rausgelöscht ist, dann ist es so in meiner Welt weg.
Ja.
Ich muss immer bewusst sagen, ah ja, ich wollte nochmal Shindy hören. Shindy. Und Der ist ja, also ich glaube, das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, war bei diesem Bushido-Track, wo er irgendwie so ganz möchte gern billig irgendwie diese drei Berliner Politiker gedisst hat. Was war das denn irgendwie? Auf die Schnauze.
Nee. Ja, Wovereit und die Claudia Roth und noch.
Wie hieß denn der Track? Irgendwas mit auf die Fresse.
Keine Ahnung.
Wir machen Party, Stress auf deiner Party oder so.
Stress ohne Grund.
Stress ohne Grund, genau.
Stress auf deiner Party.
Stress ohne Grund, so hieß der Song. Ja. Das war ja so ein bisschen, und da war, glaube ich, das war ein Feature mit Shindy.
Kann sein, ja. Das habe ich nicht so genau verfolgt. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, so diese Sache mit dem alternativen Rap und so.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass gerade im deutschen Hip-Hop richtig viel geht und das, glaube ich, so das einzige tatsächliche Unterscheidungskriterium inzwischen einfach nur noch ist, was wird sofort unglaublich erfolgreich. Und was bleibt so ein bisschen unterm Radar, weil es eben nicht alle anspricht, sondern nur einen bestimmten Teil. Aber prinzipiell geht gerade alles und immer und überall, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt schon. Also, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, jetzt haben wir die ganze schlechte über ihn geredet, die Platte hat mich tatsächlich überrascht.
Ja.
Also ich habe echt irgendwie komischen Kram erwartet und habe dann relativ gute Beats erfahren, relativ poppige Beats.
Ja.
Ich habe öfter mal gelesen, sehr amerikanische Beats. Dem ich jetzt auch mal zustimme. Er hat schon so eine Lässigkeit. Also es klingt tendenziell eher nach gute Laune-Mucke als nach Assi-Rap. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist schon eher so.
Das habe ich auch gehört, ja.
Ganz nett eigentlich. Und sind paar gute Tracks dabei. Aber ich habe den Typen halt sofort vergessen, als dann Hafti um die Ecke kam. Und mit seinem russisch Roulette irgendwie kommt bald raus, immer irgendwie alle ein bisschen nervös gemacht hat.
Ja. Ja, ich glaube, das wird ganz schön dick. Also was er bisher hatte, schon so ein paar Vorveröffentlichungen so. Und ist alles sehr hochwertig und cool, was ich bisher so erfahren habe.
Also ich habe dieses Chabos Wissen, wer der Babbo ist, diesen Hype und dieses Meme habe ich mitbekommen. Habe das auch verstanden, dass das irgendwie amüsant ist und dass das irgendwie cool ist und dass das irgendwie witzig ist. Weil es ist ja auch schon so ein Phänomen gewesen, was irgendwie, also auf einmal war Haftbefehl auch beliebt und bekannt, außerhalb seinem klassischen Hörerklientel. Also auf einmal habe ich ganz viele Leute, die ich jetzt nicht unbedingt als Hip-Hop-Experten bezeichnen würde, und da würde ich mich mit reinnehmen, auf einmal davon reden hören, hey, Chabos Wissen, der Babbo ist.
Ja, das hat irgendwie anscheinend ziemlich schnell so eine Art Pop-Status erreicht, habe ich das Gefühl.
Genau, und dann ist er ja irgendwie gesigned worden, Universal und so, und hat irgendwie Major-Deal und Rammstein-Vertrag.
Ja.
Noch einfach die Kopie, ja, ganz geil eigentlich. Und jetzt sagt er irgendwie dem Ganzen, also der spannendste Effekt von den vier Tracks, die er bis jetzt veröffentlicht hat, ist ja, dass er irgendwie noch das macht, was er früher gemacht hat, aber irgendwie jetzt auch anders. Und also gerade diese 1999 Tracks, die ja sehr melancholisch sind und sehr deep fast schon, sehr autobiografisch und nett.
Also ich habe in einem Interview gehört, dass das Album auf jeden Fall sehr, sehr ernst werden soll und nicht mehr so diesen Spaßfaktor haben soll, den es halt bei dem anderen Album noch so gab, bei
Block Platin,
genau. Ja. Und das eben Dammit, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Die bei 1999 spannend ja auch, wo ja auch ein bisschen Alex explodiert ist, Fabio ja auch ein bisschen, dass ja irgendwie gerade der Part 2 so ein bisschen so ein Beat hat, der so tendenziell an Kendrick Lamar erinnert. Also waren sehr viele Ähnlichkeiten dabei, weil er auch so ein Thema hatte, von wegen so war es früher und irgendwie Good Kid, Mad City auch so ein bisschen so, wie er sich gefühlt hat zum Teil, ja. Aber auch so, also was mich ja nach wie vor fasziniert, ist ja die Sprache, in der er rappt.
Ja. Ah, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also das neue Album soll auch wesentlich mehr Inhalt bieten, weil wenn du dir so überlegst, Chabos wissen, wer der Babo ist, verdammt guter Track und so, aber da ist ja nichts, da teilweise ergibt es ja nicht mal Sinn, was er da so sagt.
Ja.
Und das soll jetzt wohl ein bisschen inhaltsreicher werden und wie gesagt eben auch ein bisschen ernster. Und
du hast mich schon wieder verloren gefahren. Was ist denn los mit dir?
Ich weiß auch nicht.
Zweimal denselben Faden aufgehoben und dann schon wieder
an. Ja, achso, und mit der Sprache meintest du, genau. Also es soll eben jetzt streckenweise auch wirklich um was gehen und auch um was, was man verstehen kann und nicht so dieses Kauderwelsch aus 50.000 Sprachen zusammengemixt, wo du dann am Ende nicht mehr weißt, was er am Anfang gesagt hat.
Das stimmt. Ich habe ja die These aufgestellt, ich bin da ein bisschen wieder anders überzeugt worden, aber so ganz krass gesagt, da müsste man mal mit einem Linguisten reden, der sich mit Rapmusik auskennt, aber so die Slang-Sprache, die zum Beispiel im Hip-Hop, im amerikanischen Hip-Hop irgendwie aus den Gangs für Gangster-Rap benutzt wurde und viel Wortneuschöpfungen, die dabei waren und da jetzt seit irgendwie 20 Jahren vorherrschend sind und irgendwie funktionieren und immer wieder aber auch so Sachen wie, was weiß ich, Swag oder so, so ein Kram, die immer wieder von neuen Bewegungen mit reingeholt werden, dass er so gefühlt einer der wenigen ist, dem das auch gelingt. Also so ein bisschen, ohne das zu kopieren, was die Amis machen, tendenziell aber auch so als, er ist ja nicht der Erste, der jetzt repräsentierend ist für eine Minderheit von Menschen mit Migrationshintergrund oder so, aber irgendwie das auf ein anderes Niveau bringt. Also nicht nur so, wir sind da und das ist scheiße, sondern so, das auch irgendwie mit der deutschen Sprache verknüpft und da was Neues schafft, was man einfach wertschätzen muss.
Ich glaube aber schon, dass so diese Erscheinung, also dieses, was du sagst, diesen Slang mit der deutschen Sprache zu verknüpfen und so, wie es halt, oder mit der englischen Sprache, von mir aus im amerikanischen Hip-Hop, dass die Erscheinung die gleiche ist. Und vermutlich dann auch wieder in Deutschland ein bisschen später angekommen ist als in den USA und so, also dass es schon da Ähnlichkeiten gibt.
Ja.
Aber sie haben es natürlich auf ihre eigene Art und Weise geschafft, weil es halt eben vielleicht sogar noch viel mehr Einflüsse oder andere Einflüsse sind, als die Army-Rapper vielleicht in ihrem Klientel so haben.
Weißt das da? Phänomen ist halt das gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Also es ist nicht so, dass sie das nachgemacht haben. Genau. So, wir müssen jetzt auch noch ein Wort für Swag entwickeln. So, sondern
es ist aber
so
die Erscheinung ist eben ähnlich.
Genau. Was ich total abgefreakt
finde. Und er soll eigentlich gilt er, glaube ich, auch ein bisschen in der Hinsicht so schon als Vorreiter. Also als jemand, der das so groß gemacht hat. Ja, und dann kam ja so die ganze Aslak-Ecke hinterher und so.
Ja, klar.
Und also ich glaube auf jeden Fall, dass es dick wird und dass er wieder sehr erfolgreich damit ist. Ich meine, so die Beats und so sind halt sau hochwertig und klingen nach Oldschool-Ami-Mucke und haben trotzdem was eigenes Neues, weil du eben trotzdem so Trap-Elemente und so drin hast. Also ich glaube, da wird schon ganz schön was auf uns zukommen.
Von Frankfurt nach Montpellier.
Und dann war ja auch
ging schon harte Nippel von.
Und dann war ja auch dieses krasse Video zu dem das erste, was rauskam.
Saudi-Arabi Money Rich.
Genau. Das hat ja auch schon mal für Aufsehen.
Aber war das Aufsehen so hoch, wie ich es mir erhofft habe?
Ich glaube nicht.
Nee, ne?
Was heißt, also es ist schon anstößig in vielerlei Richtung, finde ich. Aber nicht so, als dass jetzt gleich sämtliche Medien die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat der sich denn da erlaubt, so, weißt du?
Ja, das kam nicht so wirklich. Ich habe ja gehofft, dass das so ein weil, also das Problem, also ich glaube, es geht ja vor allem um drei Bilder, die er da malt. Irgendwie das erste Bild ist ja diese
Louis Vuitton Burka.
Die Louis Vuitton Burka, dann die schwarze, wunderhübsche Frau, die da in irgendwie Champagner verschüttet. Mhm. Also so ein bisschen so diese afrikanische Schönheit, die einfach so extrem luxusmäßig irgendwie in Scheiß verschüttet. Und es auch so ein Öltonnen ist und ja, so. Also so ein bisschen die Symbolik zum arabischen Raum, irgendwie wie da irgendwie exzessiv gelebt wird. Und irgendwie auch die Louis Vuitton Burka. Und dann halt, das kann er sich halt irgendwie nicht kneifen, irgendwie noch den mal kurz den Diss nach Israel mit den Jungs in den, was haben die, diese Locken haben die, ne?
Nein, also es sieht aus wie vier orthodoxe Juden.
Genau, vier orthodoxe Juden. Wie heißen diese Locken?
Weiß ich nicht.
Den Namen, ist egal.
Die in halt so einer amerikanischen Karre über irgendein Flugfeld heizen und genau, dabei und trinken
saufen und so ein bisschen exzessiv leben, genau. Und also spannend daran wäre ja gewesen, weil es ja eigentlich auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen, ein Diss oder ein Fausthieb gegen auch seine eigene Kultur ist, in gewisser Weise, die man ja ganz schwer immer angreifen kann. Ja. Und da haben auch zum Beispiel die Weiß hat da auch drüber geschrieben, dass sie sich vorstellen könnten, dass das quasi, dass er damit seine eigenen Hörer verprellt.
Ja.
Und aber das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Vielleicht, weil ich auch nicht in diesen Kreisen, also weil ich auch da keinen Zugang zu habe.
Also ich kann es nicht wirklich bewerten, aber vielleicht geht das Ganze auch mehr so ein bisschen in die Richtung, okay, Geld macht einfach alles möglich und Geld macht eben auch so viel möglich, dass vielleicht gewisse kulturellen Richtlinien oder so in den Hintergrund gestellt werden können.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es einfach das, was es schon, denke ich, eine Weile im Hip-Hop gibt. So einfach, also Geld macht alles möglich. Und wenn das die Grundmessage ist, naja, dann ist er ja, hat er sich ja keinen Fehltritt erlaubt.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, das neue Video ist ja auch so ein bisschen auf rebellisch gemacht.
Ja.
Mit den Lass die Affen aus dem Zoo, mit ganz vielen Videoclips, die, weiß nicht, ob die echt sind, mit so gern so BVG-Überwachungskamera-Aufnahmen von Leuten, die auf der Straße verprügelt werden und so. Also wieder so dieses, bei mir ist es ganz hart. Ja, wobei man ja auch wieder fairerweise sagen muss, ja, es gibt Teile von Deutschland, da ist es auch so hart.
Ja.
So, deswegen kann man die auch porträtieren.
Und du, ich glaube, der hat auch eine Menge Scheiß durchgemacht. Also ich habe mir, wie gesagt, ein Interview mit ihm angeguckt und der hat erzählt, dass er eben jahrelang getickt hat und sich auf der Straße bewegt hat und warum soll denn nicht auch ein Großteil davon tatsächlich stimmen?
So, er ist doch auch, glaube ich, geflohen. Ne? Er ist, glaube ich, auch einmal ins Ausland geflohen, ich glaube nach Amsterdam oder so, nach Holland und hat da eine Zeit lang gelebt, weil er irgendwie gesucht wurde und so.
Ja.
Ja, Freakadelic. Naja, Haftbefehl, wir sind mal gespannt, ob die Platte das hält. Aber es ist ja sowieso die Krux an der ganzen Sache. Die Platten werden ja heutzutage so aufgebauscht, dass dann der Effekt, wenn sie raus sind, teilweise im Schlimmsten, also gerne mal ein bisschen wieder einen auf den Boden zurückholt. Und dann ist es halt doch bloß eine Platte mit
10 Tracks. Ja, aber ich meine, andererseits so diese ganzen Hochrechnungen in Verkaufszahlen und so werden noch teilweise oder werden noch größtenteils über die Vorbestellung gemacht, oder nicht?
Ja, klar.
Das und wenn die Vorbestellungen stimmen, klar liegt es auch an der guten Promo, aber dann sind ja die Leute schon vorher so davon überzeugt anscheinend, dass es gar nicht erst zu dem Punkt kommen kann, die Platte ist draußen und auf einmal sind alle enttäuscht, so, weißt du? Sondern das muss ja dann irgendwie Hand und Fuß haben. Oder er ist halt einfach bloß ein verdammtes PR-Genie. Irgendwie.
Naja, es ist ja auch im Endeffekt, keine Ahnung, also sowas wie, ich habe den auch noch auf Liste, aber das ist nicht so mega wichtig, hier Flying Lotus oder jetzt meinetwegen auch Haftbefehl und von mir auch Shindy, irgendwie, also ich merke das an mir, ich bin ja jetzt tendenziell nicht der super hardcore aufmerksame Hip-Hop-Verfolger, aber es interessiert mich doch und ich bin potenziell Zielgruppe, dass ich dem irgendwie ein bisschen Geld zustecke. Und es gibt so viele Releases und so viel mehr Aufmerksamkeit, die von mir abverlangt wird, dass ich halt auch, wenn es mich dann nicht flasht, ich schon wieder vergesse. Das heißt, ich muss halt auch irgendwie gerade vor so einem Release irgendwie ständig darauf hingewiesen werden, dass jetzt bald die Bombe explodiert. Das ist voll geil.
Ich meine, aber so in Zeiten, wo du halt einfach die Möglichkeit hast, 300 Artists auf Facebook zu liken und jeder sagt jeden Tag irgendwas zum nächsten Release, so, dann ist ja auch klar, dass irgendwann, dass du das ausblendest und wenn dich was wirklich interessiert, musst du dich eben selber nochmal krass dran erinnern oder eben gezielt darauf hingewiesen werden nochmal, dass da jetzt was kommt und hör dir das gefälligst an, so, weißt du?
Ja.
Das ist halt so, ich weiß nicht, so wie gesagt, so Kusavasch und Echo Fresh haben ja auch beide jetzt was gebracht. Und wie gesagt, eigentlich stecke ich da überhaupt nicht drin, aber ich weiß trotzdem genug, um zu wissen, dass es vermutlich auch zwei krasse Releases sind und die es wert sind, sich das mal anzuhören, so, weißt du? Obwohl das vielleicht Namen sind, wo du jetzt inzwischen wieder denkst, okay, die sind schon so lange dabei, wieso soll da jetzt noch was Krasses kommen?
Mhm. Ja, Kool Savas, Märtyrer ist ja, glaube ich. Ich habe das Video gesehen, das sieht auch ganz hübsch aus. Klang für mich, ich bin ja tatsächlich, das darf man ja fast nicht sagen, aber ich bin nicht so der größte Savas-Fan. Ich verstehe, warum der gefeiert wird. Mhm. Und es gibt definitiv Tracks, die ich wahrscheinlich in meine Top 10 Lieblingsdeutsche Rap-Songs reinhauen würde. Und da sind auch Savas-Tracks dabei. Und das ist nicht unbedingt irgendwie, was weiß ich, Lutz mein Schwanz. Hm. Ja, aber ich habe ihn auf Albumlänge nie so ganz ertragen, muss ich ehrlich sagen. Hm. Aber das heißt ja nicht, dass der Kerl nicht einflussreich genug ist eigentlich.
Ich denke schon, dass der sich keine Sorgen mehr machen muss. Nee.
Und Echo macht jetzt auch was schon wieder.
Ja, der deutsche Traum. Kam am gleichen Tag.
German Dream.
Und ich glaube, Echo ist auch so jemand, der einfach so einen Stellenwert erreicht hat, dass er sich keinen Kopf mehr machen muss, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, sondern er macht es einfach aus der Liebe zur Musik und deswegen wird es dann auch automatisch wieder gut oder besser als früher oder so.
Ja, das Spannende an Echo finde ich ja, dass er es für mich immer noch nicht ganz geschafft hat, aber es eigentlich schon so ein bisschen geschafft hat, wieder dieses, er war ja quasi der Zögling von Savas und hat da irgendwie Savas hat ihn aufgebaut als den neuen deutschen Rapstar und er hat ja dann irgendwie so der Legende nach irgendwann den Verstand verloren, hat dann einfach angefangen mit Dieter Bohlen Tracks zu machen und wollte dann irgendwie Hip-Hop-Gott werden und ist dann ja ganz tief wieder gefallen und hat im Endeffekt seitdem wir dann gearbeitet wieder diese Credibility wieder zu bekommen, hat sie ja dann mit hier Deals mit Bushido und unter anderem Er ist guter Junge und so ja irgendwie wieder bekommen, also er ist ja wieder an einem Punkt, wo man genau wie du sagen könntest, er bringt eine neue Platte raus, die könnte ja tendenziell auch gut sein.
Ja, und ich meine, der hat es halt auch ziemlich drauf. Also macht es irgendwie, das wirkt recht locker und gelassen alles. Und ich glaube, sowas kannst du eben auch erst schaffen, wenn du eine gewisse Reife oder einen gewissen Status erreicht hast und wie gesagt, dir nicht mehr so einen Kopf darum machen musst. Mhm. Oh Gott, ich muss jetzt unbedingt erfolgreich sein, so weißt du.
Fabio hat ja letzte Woche von dem Prinz Porno geredet, der jetzt quasi wieder das Prinz Pi-Ding wieder abgelegt hat und jetzt wieder eine Prinz Porno-Platte rausbringt. Ja,
besser ist vielleicht.
Besser ist es vielleicht. Wobei Prinz Pia, ich weiß nicht, ob es unerfolgreich war.
Nee, das nicht.
Aber es war eine ganz andere Richtung halt. Ne? Ja. Ja, und er hat jetzt einen neuen Track rausgebracht und macht jetzt da wieder so ein bisschen sein
Oldschool-Image. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass Prinz Pi versucht hat, was Besonderes zu machen irgendwie so. Vielleicht so in Richtung auch sowas wie Casper oder so. Und es aber nicht so richtig geschafft hat.
Ja.
Und deswegen...
Das wird ihm viel vorgeworfen, ja.
Also das ist so meine oberflächliche Meinung dazu. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass er wieder was anderes probiert.
Vielleicht, ja.
Man wird es ja sehen.
Wo sich die Hype-Blase ja immer mehr aufbläst, das muss ja quasi schief gehen, ist ja die neue Kendrick Lamar-Platte. Der Witz ist ja, dass man, glaube ich, darüber noch nicht viel weiß, außer eben dieser erste Single. Und er aber, die ich ja großartig finde, aber Fabio findet sie ja nicht so geil. Und aber so im letzten halben Jahr irgendwie regelmäßig Features von ihm gedroppt wurden, die immer wieder für alle so, wow, der Typ kann's halt immer noch. Und
da geht's
halt
Flying Lotus gemacht, ne?
Ja. Was auch der beste Track auf der Platte ist.
Ich habe die Single jetzt am Anfang auch nicht so gefeiert.
Ja.
Und ich habe inzwischen schon überlegt, ob es überhaupt sicher ist, dass die auf der Platte drauf ist. Okay. Weil er hat ein Mixtape rausgebracht.
Ja.
Da ist die auf jeden Fall drauf.
Okay.
Und ich denke mal, wir sind uns einig, dass man da viel erwarten kann. Ob es nachher nun so ist oder nicht, werden wir ja sehen. Aber vielleicht ist das, was da kommt, alles gar nicht so, wie man bisher so den Eindruck hat, sondern nochmal komplett anders.
Ja, ich glaube, der Tonus ist natürlich, alle wünschen sich halt noch ein Good Kid, Mad City. Und es ist aber immer dasselbe Käse bei einem Künstler, der neue Part rausbringt nach einer erfolgreichen. Macht er nochmal eine Good Kid, Mad City, sagen alle, es ist ja bloß eine Good Kid, Mad City. Macht er keine Good Kid, Mad City, sagen alle, es ist ja keine Good Kid, Mad City. Also das ist so ein bisschen, da mal angenommen, es floppt, dann ist es halt auch wieder spannend zu sehen, wie es in 10 Jahren ausschaut. Ja. Also wird die Platte in 10 Jahren noch als Flop bezeichnet oder ist es dann bloß der erste Hype, der geplatzt ist?
Ach, ich glaube schon, dass es ganz cool wird. Egal, was er macht. Ich meine, klar, er muss sich halt, also wahrscheinlich hat er sich einfach ein bisschen neu orientiert, so, weil er will ja nicht nochmal das Gleiche machen. Glaube ich nicht, dass er so eine Person ist, die eben sagt, okay, ich bringe nochmal ein zweites Good Kid, Mad City. Und deswegen wird es anders und deswegen wird es vielleicht auch erst nach dem dritten oder vierten Mal hören wirklich cool sein, aber ich bin mir sicher, dass es einfach qualitativ locker mithalten kann.
Bestimmt. Also der Typ hat er mehrfach bewiesen, dass er eigentlich ein Genius ist.
Ein Genius?
Ein Genius, der auf diesem Planeten läuft. Freaky. Ja. Def Jam ist 30 Jahre alt geworden, hat den ganzen November jetzt jeden Tag ein neues Mixtape rausgehauen.
Heftig.
Also Mix, also ja, Mixtapes und ja. Mix. Und haben wir irgendwelche krassen DJs sich rangeholt, die dann irgendwie die Sachen vorstellen. Hau ich den Link mal in die Shownotes, habe ich schon ein paar Mal reingehört. Sind bis jetzt irgendwie 16 Stück raus. Geht gut.
Schön.
Kann man gut machen, um mal wieder so, es gibt noch guten Rap aus der Vergangenheit zumindest.
Ja, den haben wir ja auch quasi schon so halb abgehandelt, was wir gerade so hören.
Ja, gibt's noch was anderes? Was hörst du gerade, Paul?
Na, ich höre gerade zum einen das, wie gesagt, das Mixtape vom Kendrick Lamar.
Ah, okay, wie heißt es denn?
Who's in Control, glaube ich.
Who's in Control? Okay.
Ups. Und dann höre ich natürlich ohne Scheiß fast täglich die neue Slipknot-Platte.
Ah! Findest du gut, ja?
Ich habe dieses erste Mal gehört und habe gedacht, Alter, war das ein Ditte? Und ich war super erstaunt, weil finde ich, einen ruhigen Einstieg, einen sehr ruhigen Einstieg für eine Slipknot-Platte findet. Und dann so die ersten paar Songs fand ich, da, also zum Anfang habe ich mir zumindest eingebildet, klang so ein bisschen eher wie Stone Sour als wie Slipknot. Und hinten raus wurde das Album aber immer brutaler und im Endeffekt ist es so, es ist eine solide Slipknot-Platte, die sich wenig Pausen gönnt, die richtig böse klingt und permanent nach vorne geht. Und ich bin hundertprozentig überzeugt.
Ja.
Weil man darf halt nicht vergessen, es ist definitiv was anderes, weil es ist halt ein anderer Drummer. Yeah. Und halt der Bassist musste ja nun auch ersetzt werden.
Und ein Gitarrist, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber ich, das nee, weiß ich gar nicht.
Nee, stimmt, nur Bassist und Ding.
Nee, und schon. Klar, man hört auch, dass es anders ist. Gerade so Joey Jordison nicht mehr dabei zu haben, hört man schon so. Der hat sich ja genug etabliert in seinem Bereich. Aber ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es eine solide Platte und sie erinnert auch an Slipknot, wie Slipknot früher war und bringt trotzdem was Neues rein. Ich bin rundum zufrieden, ganz ehrlich.
Ich muss sagen, dass ich sehr kritisch gegenüberstand. Weil ich auch das ist ja so eine These, die ich schon seit Jahren irgendwie vor mir hin predige, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Corey Taylor ein Depp ist,
ja.
Dass er einfach ein Bauer ist, ein Proll aus irgendwoher, der einfach nur Metal machen will, der will lieber bei Metallica spielen als bei Slipknot
ja.
Und im Endeffekt am Anfang engagiert wurde als Sänger und in dieser Rolle auf einmal gut ausgeschaut hat. Und die eigentlichen Größen der Band, die mal andere Leute waren, die aber dann Stück für Stück immer weiter, sag ich jetzt mal, untergebuttert wurden und dem Ego von ihm und vielleicht noch ein, zwei anderen Mitgliedern irgendwie unterworfen waren.
Naja,
Ich glaube es mittlerweile insofern nicht mehr, weil ich auch der Überzeugung bin, dass ich die Platte ganz gut finde. Ich finde auch, dass die Platte genug nach Slipknot klingt, ohne jetzt irgendwie, also nur, dass irgendwie einer der wichtigsten Mitglieder vor ein paar Jahren gestorben ist, nicht bedeutet, dass das zu Ende ist. Also das da geht noch was.
Ja.
Und ich habe auch einen Nerdist-Podcast mit ihm gehört.
Stimmt, der
war da. Und da war er halt wieder dieser eigentlich netter Kerl und eigentlich kein Depp. Und hat viele spannende und lustige Sachen erzählt und war dann auch mal wieder sympathisch für mich. Und das macht ja auch immer viel aus. Ja.
Ich habe ein Larry King-Interview mit ihm gesehen.
Ah.
Und er hat zwischendurch rausgehauen, dass er so an Paranormal Activities glaubt.
Ja.
Okay. Und da habe ich kurz gedacht, so, wow, was für ein Also hat auch erzählt, dass er welche erlebt hat. Und da habe ich so kurz gedacht, so, okay. Aber insgesamt ist es ein sympathischer Typ und ich glaube, der macht seinen Scheiß schon gut.
Aber da bin ich ja der festen Überzeugung, ne? Du darfst nur sagen, also ohne dich lächerlich zu machen, dass du an so einen Kram glaubst, dass du von Aliens entführt worden bist und so, wenn du Rockstar bist oder ein Künstler bist.
Ja.
Ja, also hier, wie heißt der? John Frusciante, Gitarrist von den Peppers, ist ja der festen Überzeugung, dass er irgendwie in seinem Heroinrausch ein paar Mal mit Aliens abgehangen hat und Geister gespürt hat und die alle auf Tape gefangen hat und so. Aber das ist okay.
Ja.
Wenn du geilen Scheiß machst, ist es in Ordnung. Solange du nicht mein Chef bist oder mein Nachbar, ist es mir wurscht.
Also wie gesagt, so ich, also und dann auch so die Sache, dass die ja den Joey Jordison mehr oder weniger rausgeschmissen haben. Und was weiß ich, was es da so für Zerwürfnisse gab. Und es wirkt für mich auch immer so, als hätte Corey Taylor tatsächlich ein sehr großes Ego, wo alle anderen erstmal mit klarkommen müssen. Aber letztendlich sind, glaube ich, die drei Leitfiguren, der eine Gitarrist und der Clown und er. Also ich denke schon nicht, dass es sein Projekt ist.
Und dem Gitarristen bin ich mir nicht so sicher, aber es kann gut sein, dieser Mick, meinst du?
Ich glaube, ne? Dieser eine, der auch bei Stone Sour ist mit dem.
Ah, nee, ich glaube, der ist nur so ein Licht. Ich glaube, der ist nur so ein, ich glaube, der ist bei Stone Sour auch bloß so ein Licht.
Okay.
Vielleicht irre ich mich jetzt auch komplett und bekomme jetzt für meinen, ich habe ja tatsächlich so Slipknot-Experten in meinem Freundeskreis und die bewerfen mich dann gleich mit.
Ja, auch für die gilt übrigens das Gleiche für die Biologen, ne? Also, ja, wenn Johannes Scheiße labert, kommt vorbei, haut ihm aufs Maul und berichtigt alles.
Auch Musikfreaks. Freak von einer Band, von einem Genre, von einem irgendwas. Kommt vorbei, schreibt mir eine Nachricht. Ihr werdet alle ernst genommen. Ich lese euch mindestens durch. Nein, es ist, ich hab da Bock drauf, mit Leuten zu reden, die von so einem Kram Ahnung haben. Hat ja gut geklappt bei den Beatles. Eben. Von daher gesehen, geht es bei anderen bestimmt genauso gut, bestimmt. Noch was du hörst?
Nö.
Kendrick Lamar Mixtape, Slipknot, passt schon.
Naja, nee, ist ja ich höre immer noch was ich aber schon mal erwähnt habe, deswegen sage ich es nicht nochmal.
Okay, das ist okay, das mache ich auch.
Und ich muss mich, also da müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber reden.
Ja.
Ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer, weil prinzipiell höre ich echt viel Musik. Und manchmal, also ich höre ja viel so MP3-Player. Ich habe ja noch einen MP3-Player tatsächlich.
Ach, ekelhaft,
ja. Und dann, wenn ich unterwegs bin, läuft der halt auf...
Random.
Nicht ganz, Schaffeln. Aber schon größtenteils, genau. Ja. Und deswegen höre ich prinzipiell viel und alles.
Das ist aber die ich glaube, der einzige Mensch... der das verstanden hat, ist der Dave, wobei ich mir nicht sicher bin, aber Dave hat es, glaube ich, verstanden. Das ist ja quasi die Möglichkeit, Sachen zu empfehlen, die einem eben gerade so irgendwie einfallen und einem in letzter Zeit wichtig waren. Und das kann sein, Platten, die man seit 10 Jahren jeden Tag hört, und es können Platten sein, die man nur mal einmal gehört und ganz gut
fand. Und deswegen denke ich auch, dass ich es inzwischen schon ganz gut hingekriegt habe, das immer so herauszukristallisieren.
Ich finde, du hast es sehr gut gemacht, Paul.
Nice!
Ich finde auch, dass wir das heute wieder sehr gut gemacht haben, obwohl ich noch gar nicht fertig bin.
Eben, sag du doch erstmal noch was.
Ja, weil jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil ich habe wenig. Nee, ich habe.
Ist ja nicht schlimm.
Nee, ich habe erstmal einen Podcast, der mich gestern tiefgehend beeinflusst hat. Und zwar Kevin Smith schon wieder. Ja, schon wieder Kevin Smith. Zwei Podcasts. Der mit Joe Rogan, der Podcaster, den der Chris schon öfter mal empfohlen hat. 2 Folgen aufgenommen hat,
okay,
wo die einfach da sitzen und reden, und es geht halt, das ist so ein bisschen für alle, wie auch ich, denen es schwerfällt, in diese Joe Rogan Welt von diesen komischen lebensverbessernden Hardcore-Philosophen irgendwie einzusteigen, ist das so die perfekte Einstiegsdroge, weil sie im Endeffekt es schön auf eine humorvolle Art irgendwie in 2 Folgen runterbrechen.
Okay.
Und es geht halt um alles von wie er glaubt, dass also von DMT natürlich, ja, das ist ganz wichtig, ja, also diese psychedelischen Drogen sind ganz wichtig für ihn, wie seiner Meinung nach daraus Religionen entstanden sind, er zum Beispiel, wie er Hühner züchtet, also dass er Hühner züchtet und dass er nur noch das Fleisch isst, also versucht nur das Fleisch zu essen, was er selbst gefangen hat.
Okay.
Und dann erzählt er halt von der Jagd und erzählt auch unter anderem von der Bärenjagd und erzählt halt davon, dass Bären einfach Hurensöhne sind.
Okay.
Und das ist irgendwie also so ganz abgefreakte Dinge und dann auch viel so Technologie und Menschheit und wo es hingeht und so. Also es ist ganz meta und ganz abgefreakt. Man muss vielleicht einen Joint rauchen, vielleicht auch nicht. Aber es ist super, super unterhaltsam. Ja. Das ist Kevin Smith mit Joe Rogan. Ich schmeiß die Links in die Shownotes. Und ein zweiter Podcast, ein deutscher Podcast, den ich auch immer gerne empfehle, ist Alternativlos. Aktuelle Folge mit Sascha Lobo. Und Sascha Lobo, ich habe schon mal einen Podcast mit Sascha Lobo empfohlen. Und ich finde, der macht es, man kann viel von ihm halten, aber ich finde, er hat sich gerade in den letzten 2-3 Jahren durch den NSA-Skandal, jetzt in ein Jahr, zu einer, weg von, ey, Internet und Apps sind geil, zu einem jemanden, der das politisch und sehr philosophisch betrachtet, entwickelt. Und die 2 anderen Typen sind ja einer der Sprecher vom Chaos Computer Club, der Frank Rieger, und schreibt auch für die FAZ im Feuilleton. Und der andere ist Fefe, das ist immer so ein bisschen, ich sag immer, die Bild-Zeitung der Hacker.
Okay.
Der ist so ein Blogger, der halt viel ein bisschen Verschwörungstheorie, ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Sicherheitslücken in irgendwelchen Systemen, die man nicht versteht, viel Politikbeobachtung macht. Und die 3 reden über, ich glaube, sie nennen es politische Phrasen, aber es geht tatsächlich eher um so politische PR und wie sie nach ihren Ansicht funktioniert und auch so ein bisschen betrachtet, was so passiert in der Welt und so, kann eventuell ein bisschen zu, wie sagt man so schön, zu Politikverdrossenheit führen. Muss aber nicht. Also man kann sich das einfach anhören und sagen so, ach, ist ja abgefreakt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ohne jetzt dazu zu sagen, ja, so, das ist ja eh alles gespielt. Ja. Oder so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber das können die eigentlich ganz gut. Das sind die zwei Podcasts. Musikmäßig habe ich tatsächlich nur eine Band. Und ich finde es witzig, weil ich werde natürlich eine Playlist machen und dann werden jetzt die ganzen Gangster-Rap-Tracks drin sein. Ja? Und einmal die Band, der Daniel für mich empfohlen hat. Und zwar heißt die, ich muss ganz kurz nachschauen, Great, Good, Fine, Okay.
Okay.
Das ist so ganz schmieriger Dream-Pop.
Okay.
Also es ist eine deutsche Band. Ja. Mein Freund Daniel hat in seinem der Daniel ist cool Blog darüber ein Review geschrieben und das werde ich auch reinpasten. Und die machen so ganz verträumte, schnulzige Popmusik,
okay,
aber auch so ein bisschen 80s-Style, so ein bisschen Soft-Pop-Style, aber ich finde super schöne Melodien und super schöne Dinge. Es sind bloß vier Tracks, kann man sich mal reinfahren. Wenn man es scheiße findet, findet man es scheiße. Wenn man auch so gut findet, ich habe die zwei Tracks so krass im Ohr, dass ich sie regelmäßig hören muss,
okay, krass,
so, weil ich Bock drauf habe.
Also erstmal klingt es so danach, als würde mir das nicht gefallen.
Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Und die letzte Musikempfehlung, ich habe ja ein Problem mit Indie. Wenn ich Indie-Musik höre, kriege ich schon Brechreiz und habe keinen Bock drauf.
Naja, aber was ist denn Indie-Musik?
Aber sag mal, Musik, die sich als Indie bezeichnet. Ja. So. Und deswegen, wenn jetzt die ganzen Indie-Hörer sagen so, ernsthaft, Johannes? Aber ich habe vor ein paar Wochen, 15 Jahre zu spät, glaube ich, Death from Above 1979 entdeckt. Kennst du die?
Nee.
Das ist ein Duo und die machen so Garage Indie Party Rock.
Okay.
Also es ist so ganz straightforward, ganz finde ich teilweise so ein bisschen auch an White Stripes erinnern, bloß ohne das ganze Blues-Zeug. Mhm. Dafür ein bisschen mehr Elektro-Indie-Kram.
Okay.
Und die haben halt vor, ich weiß es nicht mehr, 2004 oder so, eine Platte rausgebracht, die You're a Woman, I'm a Machine heißt. Hm. Das Albumcover kennt man auch, das sind die zwei Typen und als Nasen haben sie so so Rüssel.
Okay.
Und das ist gute Laune-Mucke. Und die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, nur ein paar rausgebracht, die habe ich noch nie gehört. Das interessiert mich auch nicht so sehr, weil ich jetzt auch nicht so tief einsteigen will. Aber die Platte habe ich sehr häufig gehört, gerade zum Arbeiten, weil sie so ein bisschen so ein Upbeat ist und einen so ein bisschen antreibt irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Also auch für Leute, die Indie-Scheiße finden, also das Label Indie-Scheiße finden.
Das Label
Indie. Genau, das ist so eine Indie-Bands, die auch für Nicht-Indie-Fans gut sind.
Okay, na ist doch was.
Finde ich auch. Passt auch ganz gut zu Gangster-Rap und dann am Schluss die Tracks.
Naja, das ist ja auch
ich hoffe ja immer,
eine
dass
hohe diese, Diversität.
Das wird ja nicht passieren, aber ich hoffe immer, ganz so Great, Good, Fine, Okay, ist so eine Band, die sind ja nicht so mega riesig, dass sie dann irgendwie so eine Spotify-Analyse bekommen und dann sehen, was für Playlists sie unterwegs waren. Und sie denken so, what the fuck? Haftbefehl? Was zur Hölle?
Tja.
Oder sich freuen.
Was passiert nur hier?
Das war 10-2-4. Heute mit Pickelpause und Paul.
Danke. Auf Wiedersehen.
Und mir Johannes. Adieu.
Mach's gut.